Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 102, heute mit Matt.
Ja, wir sind wieder da.
Und der Pfleidi.
Ja, ich hab die Haare schön.
Nicht nur die. Oder wir wollen nicht ins Detail gehen, welche Haare.
Du versteckst sie so ein bisschen.
Ja, die sieht man nicht, das ist Absicht.
Außerdem ist der Ingo noch dabei.
Ja, schönen guten Morgen oder guten Abend oder gute Nacht.
Je nachdem, von wo wir senden.
Und je nachdem, wann ihr uns
hört. Wir senden immer aus Wolgograd, immer nach 22 Uhr, weil sonst werden wir nicht jugendfrei. Ja, schlechte Nachrichten 1, Felix ist nicht da, deswegen wird die Sendung nicht so lang, wie sie hätte sein können, aber vielleicht ja trotzdem immer noch lang genug. Schlechte Neuigkeit 2, zumindest für alle, die sich an unseren Rhythmus gewöhnt haben, wir ändern den Rhythmus. Und zwar gehen wir auf nur noch 2 Wochen, weil wir haben die letzten 2 Wochen genutzt und nicht nur Pause gemacht, sondern uns auch mal ein bisschen über das Format Gedanken gemacht und gesagt, ja, so irgendwie schaffen wir gerade wöchentlich nicht oder zumindest wöchentlich nicht in einer guten Qualität. Um die Qualität zu erhöhen, gehen wir jetzt auf 2 Wochen. Und der Chat rastet schon aus.
Der Chat ist böse mit uns.
Eigentlich muss man das andersrum verkaufen. Das ist nämlich eine gute Nachricht, weil wir versuchen, das ist jetzt die Binärgewitter Qualitätsoffensive und wir versuchen jetzt einfach.
Das erinnert mich an früheren Zeiten. Nein.
Genau, wir haben jetzt auch überall Motivationsposter hängen, so wie awesome, Binärgewitter.
Wir werden jetzt auch in Zukunft jedes Mal den aktuellen Monatsstand bei Flatter durchgeben.
Genau.
Der Chat sagt schon Peak Binärgewitter.
Und wir, es geht bergab. Genau. Und wir hängen uns das auch über die Betten. Also übers Kopfkissen hänge ich mir persönlich jetzt so
Qualität statt Quantität.
Genau. Ja, so Motivationspost.
Qualitätsoffensive.
Be awesome. You suck. Oder so.
Ja, nee, ich hab jetzt hier, das seht ihr jetzt natürlich nicht, aber ich habe jetzt hier an der Wand so einen 1-Meter-Fernseher, der zeigt so ein Flatter-Dashboard an und ich sehe dann quasi live.
Ganze Zeit. Jetzt hat wieder einer nicht.
Ja, weißt du, Metrics hier. Lean Podcast.
Ja, Lean Podcast. Weniger Podcasten, mehr Metrics.
Mehr Metrics.
Tja, alles tracken.
Genau, also könnt ihr euch ausmalen, wie ihr wollt, entweder schlechte Nachrichten, weil ihr uns weniger hört im Monat, dafür steigt vielleicht die Qualität. Ja, das ist zumindest das Ziel.
Genau.
Und wenn wir merken, es funktioniert nicht, gehen wir wieder auf schlechte Sendungen mit.
Jede Woche. Genau. Dann nennen wir wir nennen das jetzt auch erstmal nicht um hier mit Tumblr der Woche und Toter der Woche, wir probieren das mal nur.
Ja sonst heißt es...
Tumblr
der Zeitraum, 2 Wochen.
Genau, der letzten 14 Tage.
Oh ja, Tumblr der letzten 14 Tage. Ist gut.
Auf jeden Fall.
Ja.
So geht es. Nee, das ist einfach die Podcast-Woche, die geht halt 2 Wochen.
Genau, die Podcast-Woche. Das Jahr hat auch nur 25 Podcast-Wochen oder so.
Ja.
Gut, okay, also das war die erste Sache. Zweite Sache, ihr habt es vielleicht schon gesehen. Unsere Webseite sieht anders aus, weil sich der Fleckno hingesetzt hat und mal auf Bootstrap 3 alles neu gemauschelt hat.
Alles neu machte der Juli oder so.
Ja, Juli war das, glaube ich, noch.
Ne?
Genau, also und sieht jetzt Fleckno irgendwie anders aus. Dafür geht auch der Flutter-Button seitdem nicht mehr. Ich weiß nicht, was hat Flutter ein Problem oder haben wir ein Problem? Oder... Naja, das müssen wir uns nochmal angucken.
Also, Badi, siehst du da was auf deinen Metrics?
Man kann uns gerade gar nicht
erinnern. Nee, so sophisticated sind die noch nicht.
Oh, damn.
Weiß ich nicht,
woran. Interessanterweise wird bei mir jetzt momentan das Mobile-Layout gerendert. Ah, ich glaube, mein Browserfenster war zu schmal.
Ja. Schmalbandig.
Hm.
Oh. Aber das ist schon mal eine gute Nachricht. Also wir sind mit den schlechten Nachrichten fertig. Oder den vielleicht schlechten Nachrichten kommen zu guten Nachrichten.
Genau, also es sieht ein bisschen neuer aus, ein bisschen aufgeräumter. ein bisschen moderner und mehr schön auf Mobile und auf Ultramobile und sonst was getrimmt. Also ja, könnt ihr euch angucken, könnt ihr eure Kommentare hinterlassen und natürlich, wenn euch noch was auffällt, was nicht funktioniert, wir sind ja auf GitHub und man kann tatsächlich unsere ganze Webseite, so wie der Flecken das gemacht hat, einfach einen Pull-Request sagen und sagen, das ist da blöd, macht das mal anders bitte. Dann gucken wir uns das an und sagen, ja, Dufte, du hast recht, wir nehmen nicht rein und dann erwähnen wir euch auch schon nächste Sendung. Also, wenn ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge habt, dann könnt ihr das direkt auf eurem Laptop machen, direkt in GitHub reinhacken, uns einen Pull-Request schicken und schon seid ihr mit Teil dieses Podcastes.
Und für alle, die den Marc vermissen, ja, das ist eure Chance, auch mal wieder was von Marc zu hören, weil auch er schaut dann natürlich immer mal wieder rein. Und
Marc mercht alles.
Genau, Marc mercht alles.
Genau, weil er auch in einer anderen Zeitzone sitzt. Also.
Genau, wir haben das eigentlich nur deswegen gemacht, dass Marc da auch mal merchen kann. Und abgesehen davon ist das dann eure Möglichkeit, von ihm auch mal ein schönes Reply-GIF oder so zu bekommen.
Auf jeden Fall.
Als Motivation.
Genau. Vielen Dank auch an Leadname, der noch so 2, 3, 4 Sachen gefixt hat. Also der zum Beispiel den Potlauf-Player geupdatet hat und 2, 3 andere Sachen, die ich reingeschrieben habe, aber zu faul war, selber zu fixen, wo ich das einfach in den Kommentar reingeschrieben habe. Also vielen Dank auch dafür an den Leadname, der die Sachen gleich mal sich angenommen hat und gefixt hat, dass es ein bisschen schöner aussieht. Also ihr seht, wer hier mitbasteln will, herzlich willkommen. Und danke an die beiden außerordentlich. Das war längst nötig und es ist toll, dass es jetzt funktioniert hat. So, jetzt könnt ihr wieder mit euren schlechten Nachrichten rumheulen.
Ich empfinde das eher so als Aufforderung noch.
Als Aufforderung also noch mehr.
Können, genau, ja, wir können eigentlich jetzt, also wir können jetzt irgendwie sagen, nee, Potlove Player ist doof. Also so rein optisch finden wir
den ist ja den jetzt doof. Nicht unbedingt falsch.
Genau, also Pleidi und ich eigentlich nur so.
Genau.
Ingo ist da ambivalent.
Ich finde, das tut genau das, was es soll. Und wie das aussieht, ist mir bums egal. Weil Hauptsache, es tut das, was es soll.
Gut.
Weißt du? Und von daher ist mir das bums egal. Aber wenn euch das irgendwie... Ich habe ja mit Design nichts am Hut, mir ist das ja im Endeffekt in Anführungsstrichen egal. Hauptsache, es funktioniert. Ja. Und ich finde ihn gut. Und deswegen. Aber ihr könnt rumheulen, ihr findet ihn nicht gut.
Ja, wir hätten den gerne schöner und benutzbarer, glaube ich.
Ja, also ich finde, der ist halt so furchtbar überladen. Der versucht irgendwie alles zu machen und das ist halt auch irgendwie so, was das JavaScript angeht und so ist. Es ist halt auch eine große Abhängigkeit. Und er ist halt, zumindest nach meinem ästhetischen Empfinden, ist er halt sehr hässlich. Und ich brauche wir haben zum Beispiel im Normalfall kaum Kapitelmarken in unseren Audiodateien und dann brauchen wir dieses Feature eigentlich nicht. Und ja, generell finde ich, der nimmt zu viel Platz weg. Der ist irgendwie, ich weiß nicht, der ist halt, ich empfinde ihn als überladen. Aber ich habe jetzt so auf die Schnelle auch keine tolle Alternative gefunden. Ich meine, wenn ich mal irgendwie ein paar Stunden Zeit übrig habe, wollte ich mir das jetzt mal angucken und vielleicht mal irgendwie was Leichtgewichtigeres bauen, was halt auch diese Funktionalität bietet, dass man da irgendwie Deep Links auf eine bestimmte Zeit im Podcast setzen kann. Ich meine, das ist halt ein Feature, was der Podlove-Player kann, was ich ganz cool finde.
Genau, dass man zu einer Stelle springen kann, also dass man sagen kann, hey, hör dir mal auf der Seite die Datei an Stelle 1:12:17 Sekunden.
Genau. Also es gibt eine JavaScript-Bibliothek, die kann das für ganz normale HTML5 Audio-Tags. Aber da hat man halt keine Möglichkeit, die Stelle, an der man gerade im Player ist, direkt zu verlinken, sondern man muss dann irgendwie in die URL oder so manuell den Timecode reinfrickeln und das ist ja dann auch nicht schön.
Ja. Ja, also. Ja.
Also, und was der Chat
wenn du
halt
was bauen willst, dann gerne. Oder der Chat vielleicht, oder ihr Hörer könnt natürlich auch sagen, vielleicht gibt es ja auch schon was da draußen, was irgendwie genau das tut, was wir brauchen und wir haben es einfach nicht gefunden.
Ich weiß ja auch nie, also in letzter Zeit ist mein ganzer Podcast-Konsum irgendwie ziemlich eingebrochen, aber ich habe Podcasts nie über die Player auf den Webseiten
gehört. Ich auch nicht.
Du und Fly auch nicht.
Also
aber es gibt viele Leute,
die tun das. Da möchte ich ja hinlenken, dass die Leute, die das tun und die das interessiert, die sind ja dann im Prinzip nur 5 Pixel von dem Kommentarfeld auf unserer Webseite
richtig
weg. Und dann könnten sie doch da was reinschreiben und sagen, wie sie das gerne wollen.
Okay. Ja.
Also ich kann mir tatsächlich auch nicht vorstellen, wie man 3-Stunden-Sendungen im Browser am Rechner konsumieren kann und will. Aber ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht. Wir sind da offen für Vorschläge. Also ich habe jetzt mal hier noch so einen Blogpost und ein Tutorial verlinkt, wo mal so ein bisschen drinsteht, wie man so mit HTML5 Audio umgeht und wie man sich so einen Player baut. Und beim einen ist sogar schon ein relativ cool stylbarer Prototyp von so einem Player dabei, den einer mal runtergebaut hat, aber der ist halt noch nicht so richtig funktionstüchtig. Ja, also wäre mal interessant, ich probiere das mal vielleicht aus und vielleicht kriege ich ja irgendwas Cooles hin, was man benutzen kann. Vielleicht habe ich auch irgendwann keine Lust mehr, aber wenn irgendjemand der Hörer vor mir auf die Idee kommt, dann könnt ihr das gerne auch irgendwie über GitHub einreichen oder uns in die Kommentare schreiben oder so. Silence.
Ja, ich habe gerade im Chat gelesen, der sagt schon was zum Toten der Woche, irgendwie Not Safe for Work ist tot, ja.
Jo.
Ja, können wir ja gleich nochmal.
Ja.
Haben wir hier noch irgendwie Dinge für, haben wir eigentlich?
Nee,
Also ich glaube, das Einzige, was wir noch haben, wäre, dass wir auf die Idee gekommen sind, dass uns Leute auch Pull-Requests für Timecodes schicken könnten, wenn jemand das mag und Bock drauf hat. Und die Idee wäre einfach, wir haben ja hier im Pad oder in unseren Shownotes haben wir ja die einzelnen Überschriften. Und wenn irgendjemand Bock drauf hat, dann kann man ja die Überschriften über die Themen, also gerade so, dass man so ungefähr weiß, wo man hinspringen kann, die könnte man ja auf einen Timecode verlinken und dann Pull-Request schicken. Dann können die Leute, die irgendwie zu einem bestimmten Thema springen wollen, einfach in die Shownotes draufklicken und dann springen sie in die richtige Position.
Also wenn man einfach so eine Kapitelmarken erstellt, könnten wir das mit einbauen. Also es gibt da, also beim Podlove-Player muss es, glaube ich, ein JSON-File sein, was man da einbindet. Ich habe es jetzt noch nie richtig probiert. Aber wenn wir einen Kapitelmarken-File haben, also einfach, wo die Zeit steht und was da ist, man könnte sogar noch eine URL da dann als nächstes dazu packen, dann kann ich das zum Beispiel auch in Auphonic mit einfach reinrendern.
Ja.
Also das kann man sogar dann einfach noch einmal durchlaufen lassen, wenn schon alles passiert ist, also man kann die Sendung veröffentlichen und wenn später dann irgendwie ein Fall rausfällt von den Hörern, wo die ganzen Kapitelmarken drin sind, kann ich das auch einfach einmal reindingsen und nochmal durchrechnen lassen und dann wären alle Audiodateien auch mit Kapitelmarken. Wir selber schaffen es einfach nicht. Ja, wir haben, glaube ich, 5 Folgen oder 6, die Kapitelmarken haben, aber ich habe das nie geschafft, weil du musst dir echt alles nochmal durchhören und die Zeit habe ich nicht.
Der Vorschlag mit dem Pull-Request und dem Verlinken wäre halt, das ist sehr niederschwellig. Da kann jeder mal irgendwie sich eine Überschrift rausnehmen und raussuchen, wo das denn gerade wo der Timecode für dieses Thema ist. Und das kann man relativ gut crowdsourcen, während man so ein JSON-File, das muss erst das richtige Format haben und sonstige Dinge und dann ist der Mehrwert halt auch fragwürdig, weil das braucht dann halt unbedingt diesen Podlove-Player, den wir ja vielleicht ersetzen wollen, deswegen beißt sich die Katze da auch in den Schwanz.
Ja, nee, aber wenn es wirklich ein File ist, wo, wie gesagt, was so ein Chapter-File ist, wo einfach nur der Timecode und dann die Kapitelmarke steht, dann wäre es halt ideal. Man könnte mal gucken, ob wir sowas dann einbauen können, dass das dann direkt auf der Seite irgendwie mit unseren, direkt irgendwie reingerendert werden kann oder so. Oder wir ziehen das dann halt daraus raus, dass man halt einen Chapter-File generieren kann, da draus. Müssen wir mal schauen. Also, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr was macht, dann wir nehmen alles an. Oder wir nehmen fast alles an. Wir probieren erstmal alles aus, sagen wir so.
Solange uns die Pull-Requests nicht irgendwie mit Amazon-Drohnen vor die Haustür schickt.
Ja. Also was gerade im Chat aufkam, ist, dass irgendwie Leute unsere Discuss-Kommentare ersetzen wollen. Das ist natürlich irgendwie ein Feature, was wir ungern machen, weil wir würden unsere Kommentare gerne behalten auf Dauer. Und das funktioniert bei uns momentan eigentlich gut genug und da haben wir jetzt irgendwie kein großes Interesse, denke ich mal. Oder sehe ich das falsch?
Ja, also ich meine, wenn jemand einen Service baut, der die Sachen rauszieht, und selber hostet.
Nein.
Vielleicht, aber...
Nein. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich dagegen, weil ich möchte auch, dass dieser Service dann nicht in 2 Wochen, wenn derjenige oder diejenige keine Lust mehr hat, das zu maintainen, hätte ich auch noch gerne, dass unsere Kommentare online bleiben. Also das hat einfach so, es ist einfach so eine Frage der Zuverlässigkeit. Und ich weiß nicht, inwiefern das gegeben ist, wenn da jemand mal Bock hat, was zusammenzuhacken. Und ich habe selber schon so Dinge gebaut, die dann nachher nicht mehr maintained wurden und dann plötzlich offline gehen, weil ich keine Lust mehr, weil ich die Lust dran verloren habe. Da hätte ich gern irgendwas, auf was ich mich halbwegs verlassen kann.
Ja, und diese Sachen dann auch noch in Flat-Files zu schreiben, ist auch irgendwie ein bisschen komisch.
Jo.
Also, man könnte sicher auch was bauen, dass die auch auf GitHub gehostet werden.
Die Hörer können uns Pull-Request schicken. Und jeder Kommentar ein Pull-Request.
Ja, und dann bauen wir es darüber ein. Lass uns kurz überlegen. Ja, ich hab schon vorhin gesagt, dass der Flutter-Button kaputt ist.
Ah, gut.
Matt, hab ich ja in der Sendung. Du hörst mir nicht zu.
Ich hab's gehört. Hat er erzählt, ja.
Ja. Gut. Ist mir vorhin beim Draufgehen auch aufgefallen. Also, falls ihr Hörer die gerade zuhören, nichts anderes zu tun habt, außer uns zuzuhören, könnt ihr mal gucken, warum der Flutter-Button nicht tut. Und uns gleich einen Pull-Request schicken, weil...
Nein, das meine ich ja nicht. Ich meine ja nicht, er ist bei uns kaputt. Ich meine, er ist für alle kaputt.
Er ist überall kaputt?
Meta-Ebene, alles, gerade so,
okay.
Alles.
Gut, dann. Die Flutter-API ist gerade down, so wie es genau aussieht. Oder die haben hier Chat irgendwie ein Gateway-Timeout.
Genau. Der Chat hat das Wort Wikigeeks gesagt und ich habe auf die Wikigeeks-Seite geschaut und auch da sind alle Flutter-Buttons futsch.
Aha, okay. Dann hat
das Flutter. Meinte ich.
Na, es kann
du musst lesen, was ich schreibe.
Okay. Ingo, nee, ich kann nicht noch lesen, während ich hier moderiere.
Während ich dir zuhöre.
Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich meine, Flutter stellt ja gerade hier irgendwie auf dieses andere Payment-System um, vielleicht. Okay. Hat das was damit zu tun?
Alle Leute buggen, dass man jetzt doch sein Geburtsdatum angeben muss und so weiter.
Ja, Name, Geburtsdatum.
Blutgruppe.
Geschlecht.
Dinge.
Sexuelle Ausrichtung.
Hodenumfang.
Identität oder Ausrichtung?
Sowohl also jetzt auch beides.
Gut.
Beides.
Gut.
Damit es
doppelt hält besser.
Ja, ja.
So. Können wir jetzt endlich mal Kartoffelsalat essen?
Blast from the Past. Genau. Der Kartoffelsalat hat $55,000 zusammenbekommen. Ja,
das ist eine gute Sache. Der macht jetzt eine riesen Kartoffelparty, glaube ich.
Yo.
But wait, there's more. Der sagte dann am Ende noch irgendwie so, ja, er möchte damit Obdachlosen helfen und so. Ja.
Mit Kartoffelsalat. Zwar. Viel Kartoffelsalat ausgeben. Hier, ich ertränke euch den Kartoffelsalat.
Also ich weiß
ja,
nicht.
Ja, aber Kartoffelsalat ist super da.
Ja.
Also ich meine, also weißt du, da kannst du Vegetarier, Veganer, können da alle nichts gegen sagen.
Doch, also du kannst Kartoffelsalat auch so machen, dass der nicht, also die Kartoffelsalate, die ich kenne, sind weder vegan noch vegetarisch.
Naja, aber man kann es sehr gut vegan und vegetarisch machen.
Ja, die meisten, die ich kenne, sind es nicht.
Mit Mayonnaise.
Ja. Deswegen sage ich ja, die meisten, die ich kenne, sind es nicht. Und dieser schwäbische Kartoffelsalat, der schmeckt noch furchtbarer als, also
vielleicht
ohne wäre. Ja.
Jetzt kannst du aber froh sein, dass du gerade aus Volgograd sendest.
Ja.
Alter Ingo, das geht mal gar nicht. Schwäbischer Kartoffelsalat for the win.
Nee, sorry. Also das ist
fragen wir den Chat.
Maultaschen mit Kartoffelsalat. Nee, was gibt's hier immer? Doch.
Ja,
Maultaschen mit Kartoffelsalat. Geschmelzte Maultaschen mit Kartoffelsalat.
Gefällt. Ja, Maultaschen sind total lecker. Also seitdem ich hier bin, esse ich gerne Maultaschen und Spätzle und sonstige Sachen. Aber Kartoffelsalat, Leute, das geht mal gar nicht. Das ist so abartig. Tut mir leid, geht nicht.
Ist okay, also, Ingo.
Da gibt's bessere. Aber
kann ja nicht jeder Geschmack haben.
Genau. Ja. Du mich auch. Aber vielleicht wird der Typ mit dem Kartoffelsalat jetzt die alle durchtesten, die verschiedenen, und dann hinterher sagen, ja, der Beste kommt aus Sibirien.
Aus Volgograd.
Aus Volgograd vielleicht. Okay, kommen wir zum Tumblr der letzten 3 Wochen.
Genau, deshalb haben wir auch 3.
Ja.
Ich?
Ja.
Genau, der erste, Confused Cats Against Feminism.
Ja, das ist genau das, was er sagt. Das ist irgendwie Katzen, die keinen Feminismus brauchen und irgendwie lustig dabei aussehen und aus dem Klo trinken oder so.
Hm. Ach so.
Ja,
ich fand den nur so semi-lustig, aber guckt euch an und entscheidet selber. Dann Kittens with what faces?
Sloth faces.
Was ist
Faultier?
Faultier-Gesichter.
Deshalb Slittens. Kittens with sloth faces.
Das ist
Sloth
Slittens. Das ist schon eine sehr lustige Kombination.
Also vor allem also da kommen leider ja keine groß neuen mehr dazu, weil es halt auch irgendwie so ein Projekt von einer, die das halt mal kurz gemacht hat und jetzt irgendwie auf jedem ihre Webseite verlinkt. Aber gerade der für das Icon zuständig, also für das Logo, der, wenn man runterscrollt, gerade der ganz erste, ich finde den gigantisch, ich hätte den gerne riesig groß ausgedruckt.
Ja. Ich hätte gerne den in der Schüssel.
Das ist auch cool, ja. Auf jeden Fall. Die sind alle cool.
Coole Slittens, ja.
Sachen, die nicht cool sind, sind die Amateur-Kochfotos. Also mehrere Leute haben uns via Twitter irgendwie diesen Tumblr der Woche vorgeschlagen. Und es sieht einfach scheiße aus, sorry Leute.
Also allein schon, weil die ersten Bilder irgendeine grüne Masse
so eklig. Ja,
das zweite sieht irgendwie nach Durchfall aus.
Ja, nach Durchfall, nachdem man ganz viele Würmer gegessen hat oder so. Da hat man auch Durchfall danach. Oh ja.
So schlechte Sachen.
Also,
und auch so schlecht fotografiert. Also manchmal sieht es ja dekorativ noch einigermaßen okay aus, aber das ist das Foto so schlecht, dass es das Ganze abartig aussehen lässt.
Aber da sind hier, guck mal, da sind so Kartoffel-Dingsies dabei, die ein Gesicht ausgestanzt haben und trotzdem sieht es scheiße aus. Sorry.
Gesichter.
Das ist, und jemand hat eine Kleopatra-Büste dahinter gestellt.
Das muss ja auch zur Deko passen.
Entschuldigung, Nofretete. Nicht Kleopatra.
Das macht es natürlich viel besser.
Das ändert alles.
Mhm. Ja. Also könnt ihr euch mal angucken, wer schlechte Sachen sehen will, die Leute gekocht oder gebacken haben.
Wer schon gegessen hat.
Dieser Pasta auf der amerikanischen Flagge ist auch total geil. Sehr, sehr, sehr toll. Ja. Also, Tumblr der Woche, Amateur-Kochfotos. Kommen wir zum Toten der Woche. Eigentlich auch schon letzte Woche passiert, aber muss man wissen, ist tot.
Muss man wissen, ja.
Ja.
Also, Dr. Axel Stoll, sollte den jemand nicht kennen, ach, den kennen alle. Der ist jedenfalls, ich weiß gar nicht mehr an was, ich habe das Video geguckt, aber ist es mir nicht in Erinnerung geblieben, an was er gestorben ist. Ich glaube, er hatte irgendwie einen Schlaganfall oder sowas.
Also richtig alt war er jetzt auch nicht, ne?
Ja.
Also,
hat zu viel kalte Sonne gegessen oder so, ich weiß es nicht.
zu viel am Wissenstrog genascht.
Ja. Das ist der Typ mit dem neuen Schwabenland-Forum und den Verschwörungstheorien und so. Müssen wir doch vielleicht nochmal ganz kurz sagen. Und wenn er nicht so einen Internet-Hype ausgelöst hätte, würde den wahrscheinlich keiner kennen oder vermissen und so. Gibt es ein paar Leute, die diesen verrückten, egal. Okay, also er ist auf jeden Fall nicht mehr da. Nö?
Nö.
So. Das ist vielleicht schade, weil es gibt dann nicht mehr viele lustige Videos. Neue.
Ach, man kann sich ja die alten immer noch angucken. Ich glaube, die alten Videos sind ja eh immer die lustigsten von allen Memes, deswegen. Und er war ja de facto ein Meme.
Ja. Okay.
Deutschlandweit.
Dann gibt's kein Rick Rolled mehr auf YouTube. Also zumindest das Video, was irgendwie am meisten, am öftesten, am häufigsten, am besten verlinkt wurde auf dieser Welt wahrscheinlich. Das meistgesehene YouTube-Video all of all times ist irgendwie nicht mehr da oder ist nicht mehr so zugreifbar, wie es vorher da war.
Könnte YouTube ja jetzt eigentlich immer eine Weiterleitung einrichten zu irgendeinem Axel Stoll-Video?
Oder zu einem anderen Rick Astley-Video vielleicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls.
Noch andere Videos von Rick Astley?
Naja, andere Version.
Hat er noch mehr andere Sachen gemacht?
Hat er irgendwas gemacht?
Tja, ja. So sind die Regeln.
Also, warum auch immer, ist es jedenfalls nicht mehr da. Tja. Ja, und die Tagesschau fordert auch zu Recht hier, die Tagesschau-Seite, die wir verlinkt haben, die das rausgefunden hatte, man soll ihn irgendwie zum UNESCO-Weltkulturerbe machen, damit, und das unter Denkmalschutz stellen, weil das geht ja wohl gar nicht.
Kann man ein YouTube-Video unter Denkmalschutz stellen?
Bestimmt.
Diese URL ist unter Denkmalschutz. Da gibt es dann irgendwann so ein Zertifikat hier, wo die URL drin steht und drunter
genau.
Steht.
Und du darfst dann
darf nicht
ändern.
Verändert werden.
Ja. Weder die URL noch das Aussehen dieser YouTube-Seite.
Genau, da musst du irgendwie einen Antrag. Genau, da musst du halt einen Antrag stellen. Wenn du jetzt deine Webseite redesignen musst, dann muss dieses Video aber noch irgendwie in seiner ursprünglichen Form so erhalten bleiben, dass man es noch erkennen kann. Das heißt, du darfst dann deine Webseite auch nicht mehr ändern.
Es darf maximal remastered werden für 4K oder so.
Irgendwie. Genau, und es darf maximal irgendwie, keine Ahnung, es dürfen sich vielleicht 10 Pixel im ganzen Bild ändern. Ansonsten ist es nicht mehr legitim.
Sehr gut. Also ich meine, das Video gibt es natürlich noch zigtausend Mal trotzdem auf YouTube. Es geht einfach nur um dieses eine Video, was am Anfang war.
Das Video, was am Anfang war, das Rickrollen.
Ja, das Rickroll-Video.
Und sonst war es wüst und leer.
Genau. Am achten Tag hat sich Gott nicht ausgeruht, sondern das Rick Astley-Video geschaffen.
Nee, beim 23. Outfit von Rick Astley mussten wir weitermachen. Ja, wer ist noch tot? Der Podcast, der mich zum Podcast-Hörer gemacht hat, ist tot. NSFW, Tim und Holgi, Forever oder so. Ich mach mir kein Tattoo.
100 years.
Das 100 Folgen reich.
Genau.
Oder so. Habt ihr Not Safe for Work gehört?
Also ich bin zum Podcast hören gekommen durch das Chaos Radio damals, irgendwann 2005 oder so. Ich habe Not Safe for Work, glaube ich, von Anfang an mitverfolgt, aber ich höre es jetzt seit, ich weiß es nicht, seit 2 Jahren oder so höre ich es dann auch nicht mehr, weil irgendwann, ich weiß jetzt nicht mehr konkret warum, aber irgendwas hat mich gestört und ich hatte dann andere Dinge, die mich mehr interessiert hatten. Also ist vielleicht auch gut, dann irgendwie in Würde aufzuhören und dann nochmal vielleicht dass jeder der Teilnehmer seine eigenen Projekte macht. Und die haben ja beide nicht wenige Podcast-Projekte. Mhm. Sagen wir es mal so, die letzten Folgen, die ich selber noch gehört habe, die waren schon meines Erachtens jetzt nicht mehr so besonders unterhaltsam. Vielleicht ist es dann auch ganz gut, oder vielleicht ist dann auch mal alles gesagt, was man diesem Format sagen kann, aber Ingo? Naja.
Ich habe es zum Einschlafen ab und zu noch gehört.
Ja. Also für mich war es tatsächlich so, dass ein Bekannter, der das alles damals schon kannte und hörte, und ich bin irgendwie so bei, was weiß ich, nach 20 Folgen oder so bin ich erst drauf gestoßen worden. Also von einem Bekannten nicht drauf gestoßen wurde und irgendwie für mich halt entdeckt habe, okay, krass, Podcasten ist halt cool, weil da kann man genau sowas machen. Genau so eine Nische kannst du da füllen, wie Not Safe for Work es damals war. Ich glaube, so um die Zeit rum Planet Wassermann oder so hieß die eine Folge, bin ich eingestiegen. Und das, wie Flydi schon sagte, fand ich auch schade. Also in den letzten, sagen wir 20 Folgen oder so, hatte es einfach nicht mehr diese Wahnwitzigkeit, die es früher für mich ausgemacht hat, dass ich gesagt habe, okay, da müsste ich jetzt einen Podcast für hören. Und deshalb finde ich es auch gut, dass sie es jetzt nicht auf Teufel komm raus bis zur 100. Folge irgendwie durchgezogen haben, sondern ja, in Würde gealtert sind.
Okay.
Muss man können.
Hat geklappt, super.
Genau.
Untoter der Woche. Kommen wir wieder zu etwas IT-mäßigem. OpenVMS lebt jetzt noch länger. Also ich meine,
das ist nicht in Würde gealtert. Das ist einfach nur, wenn ich den Link hier anklicke und der erste Screenshot daneben ist NetBeans 3.4 unter OpenVMS.
Ja, das ist wichtig.
Don't get me started. Also, und unten hat es noch 4 Desktops und da steht 1, 2, 3, 4.
Ja.
Ja, ich glaube, VMS ist aber auch echt eins der ersten Betriebssysteme so überhaupt, ne?
Ja, gut.
Also schön.
Ja, ich meine, das ist ja jetzt kein VMS, das ist ja auch wiederum, wie ich das verstanden habe, ein VMS-Nachbau, das ist, oder basiert das auf Code vom originalen VMS, weil das war ja sowas Proprietäres, was glaube ich von HP und sonstigen Dingen, ich glaube HP war es, was das auf seinen VEX, das war ja das Betriebssystem für die VEX-Maschinen.
Für die VEX, ja, genau. Das war das für die VEX, ursprünglich von Digital Equipment Corporation, also DEC.
Und die sind, glaube ich, dann von HP gekauft worden, oder wie war das?
Ja, die sind von Compaq gekauft worden. Compaq ist von HP gekauft worden, genau.
So rum, ja. Krass. Also indirekt.
Die haben 64-Bit-Support nachgerüstet.
Kannst du mal sehen.
Ja, geht ab.
Und
braucht bestimmt viel RAM.
Wann da jetzt OpenVMS draus geworden ist, kann ich auch nicht. Könnt ihr euch in der Wikipedia durchlesen. Auf jeden Fall ist es eigentlich schon uralt, gibt's aber immer noch, ja, also es ist schon älter als DOS und als diese Windows und Linux und der ganze Kram, den es da schon lange gibt. Und naja, irgendwie ist es immer noch da.
Also ich glaube, ja. ich habe gerade auch rausgefunden, warum. Also
letzte Aussage dazu.
Ja, warum? Also,
ja, genau das. Also es gibt, so wie ich das verstanden habe, gibt es tatsächlich noch so Maschinen, wo WMS draufläuft. Da laufen wahrscheinlich auch noch produktive Dienste drauf.
Da laufen noch Korba-Systeme.
Ja, irgendeine Bank hat das.
Ja, mit Sicherheit nicht nur eine Bank. Also mit Sicherheit hat wahrscheinlich jede Bank, würde ich jetzt mal sagen, irgendwo noch eine Wex im Keller stehen. Es sind dann die Maschinen, also früher gab es doch diesen Uptime-Wettbewerb, wo man dann so einen Demon auf seinem Rechner installieren konnte und der hat dann irgendwie, und da gab es irgendwie so Maschinen, die waren dann schon so 7-8 Jahre am Stück online. Oder nicht unbedingt online, aber die liefen schon seit 7-8 Jahren. Das waren bestimmt dann schon irgendwelche Wex-Maschinen, die irgendwo bei einer Bank im Keller standen.
Ja, wenn man nichts drauf tut, dann kann sie auch lang laufen.
Jo.
Ja. Das ist wahrscheinlich die neue Definition, weil sie gerade in den Nachrichten immer wieder von allen möglichen Bad Bank-Geschichten und so reden. Nur die Bad Banks bekommen jetzt noch diese Dinger zugeschoben.
Genau.
Hier, sehr da. Gut. Ihr könnt jetzt einfach langsamer arbeiten, dann geht's nicht so schnell mit dem schlimmen Zeug.
Dann geht er nicht so schnell pleite.
Sozusagen. Genau.
Auch eine gute Taktik. Ja, also OpenVMS ist immer noch da. Auch nach 30 Jahren strotzt es voller Leben.
Und naja, ob es strotzt, weiß man nicht. Es zuckt noch.
Es ist nicht totzukriegen, sagen wir so.
Ja.
Kommen wir zu den News. USB-Sticks sind jetzt total böse und wir nehmen deinen Rechner.
Ja, genau. Schützt eure USB-Ports.
Ja, macht nicht so viel USB-Verkehr.
Macht Sucru rein.
Ja, auf jeden Fall. Sucru ist immer eine gute Idee. Egal in was, einfach mal Sucru reinstopfen. ich weiß jetzt nicht, im Zweifelsfall nicht als Verhütungsmittel benutzen, aber ansonsten könnt ihr Sucru gerne in eure USB-Ports stecken.
Also, um schlimme Dinge für euren USB-Port zu verhüten, ja. Mhm. Zum Beispiel, dass er schwanger wird.
Ja.
Ja, ich meine, du steckst ja auch immer einen Papa in die Mama rein, ne?
Ja.
In den Port.
Das haben die Elektroniker sich schon gut ausgedacht.
Ja. Ja.
Das haben sie sich bei der Biologie abgeschaut.
Nein.
Ja. Doch. Oh. Oh. Der ist übrigens auch 100 geworden. Oder wäre 100 gewesen.
So. Hätte, wäre.
Ja.
Ja, also der Kern des Problems ist irgendwie, man kann halt als USB-Stick oder generell als USB-Device, man kann sich halt ausgeben, als was man will. Und weil die meisten Betriebssysteme da jetzt nicht so genau drauf schauen und die meisten User da nicht so genau drauf schauen, kann man halt dann auch machen, was man will.
Ja, was ist denn jetzt das Problem?
Du könntest einen USB-Stick nehmen, der halt irgendwie, also du kannst sogar von einem harmlosen USB-Stick die Firmware halt umschreiben, sodass man es gar nicht weiß, dass er dann zum Beispiel eine Tastatur in Wirklichkeit ist und Dinge mit deinem Rechner macht, ein Keylogger oder sonst was, Späßchen.
Naja, ich glaube, so ohne weiteres kriegst du das auch so nicht hin. Das Problem ist, also den Wired-Artikel, den wir hier verlinkt haben, der ist halt sehr, sehr untechnisch und sehr vage gehalten. Der ist wahrscheinlich zum einen dazu, um das Wired-Publikum jetzt nicht mit irgendwelchen technischen Details abzuschrecken und zum anderen, weil der Carsten Nohl und sein Kollege, dessen Name mir gerade entfallen ist, die wollen das auf der Black Hat präsentieren und sind sich noch nicht sicher, inwiefern sie die Details dann später noch veröffentlichen werden. Das ist jetzt, ich glaube, Felix könnte darüber mehr sagen. Ich habe jetzt, sagen wir mal, über den Carsten Nohl bis jetzt auch schon so ein paar negative Sachen gehört, die ich jetzt nicht mehr, also ich weiß, der ist irgendwie in meinem Hinterkopf negativ konnotiert, deswegen
mit Vorsicht
zu genießen vielleicht.
Ja.
Das Problem ist, was die halt in diesem Artikel auch beschreiben, ist nicht nur, oh, der kann jetzt, kann es passieren, dass du einen USB-Stick einsteckst und der tut so, als wäre eine Tastatur und fängt an, deinen Rechner zu bedienen, sondern die reden da auch drunter, deine Netzwerkeinstellung umzuändern, dass der USB-Stick als Code-Sniffer agiert und sonstige Dinge. Und da fällt mir jetzt spontan nicht ein, wie man das so ohne weiteres hinbekommt. Ich meine, klar, man könnte jetzt dann sagen, okay, man schreibt einen USB-Stick so um, dass er so tut, als wäre er eine Netzwerkkarte, und aber dann muss der Traffic ja irgendwo hingehen. Das heißt, der USB-Stick müsste dann in der Lage sein, den Traffic auf die eigentliche Netzwerkkarte zu redirecten, und das ist dann schon sehr schwierig, weil die Rechenleistung, die auf den Dingern vorhanden ist, jetzt auch nicht so unbedingt riesengroß ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so ganz furchtbar ist, wie es in diesem Artikel beschrieben wird. So, du darfst auf keinen Fall mehr einen USB-Stick aus der Hand geben, ansonsten musst du dann davon ausgehen, dass dein Rechner kompromittiert ist. Bin ich mir nicht sicher, ob das nicht ein bisschen Panikmache ist, oder also sagen wir mal so, solange wir da keine technischen Details zu kennen, wie das Ganze denn jetzt passiert und was das tatsächlich Schlimme daran ist, weiß ich nicht, ob ich mir jetzt da unbedingt eine Meinung bilden kann. Also ich bin da eher so indifferent. Ich benutze momentan quasi keine USB-Sticks. Und ich trage meine Hardware bei mir und gebe die im Normalfall nicht aus der Hand. Also
na gut, aber so viele USB-Sticks, wie sonst durch die Gegend getragen werden und benutzt werden, wäre das vielleicht schon ein Problem. Da müssen wir mal den Vortrag jetzt auf der Black Hat noch abwarten. Vielleicht können wir da ja nächste Woche dann noch mal etwas mehr zu sagen. Oder in zwei Wochen,
genau. Stimmt. Also ich glaube, das Problem, was hier beschrieben ist, ist, dass man halt billige USB-Sticks, dass man da so relativ trivial die Firmware überschreiben kann von einem Rechner aus, in dem der eingesteckt ist. Und das könnte halt dazu führen, dass du quasi mit so einem USB-Stick einen Rechner infizierst und der wiederum Malware einschleust, die dafür sorgt, dass alle USB-Sticks, die du danach einsteckst, auch infiziert werden. Sowas könnte das ja potenziell, also so ein Angriff wird da quasi in diesem Artikel beschrieben.
Also ich meine, der Punkt bei diesen Aktionen ist eigentlich immer der, diese Tailored Access Operations oder wie es da immer bei der NSA heißt, die wissen das wahrscheinlich eh schon lange und die machen das vielleicht auch schon lange. Glücklicherweise ist nicht jeder ein Ziel von denen. Und deswegen ist sowas immer mit Vorsicht zu betrachten, weil, also erstens kann das jetzt nicht jeder so einfach und zweitens, ist da immer so ein bisschen Panikmache. Also ich finde, in letzter Zeit ist bei ganz vielen solchen Security-Nachrichten irgendwie viel Panikmache mit drin. Was für mich halt irgendwie, weshalb das für mich gerade interessant ist, wir hatten dem letzten Mal irgendwie ein großes Familientreffen und da kommen dann irgendwie ganz viele Leute mit USB-Sticks her und haben irgendwelche Fotos für dich. Und das ist einfach eine krasse, also ich sag mal ein krasses anderes Verhalten, als es sonst bei mir ist. Ich nutze die USB-Ports an meinen Rechnern gar nicht mehr. Ist mittlerweile alles irgendwie über die Cloud.
Oder Bluetooth und, halt und Mäuse.
USB-Stick, ich habe schon gar keinen mehr. Ich habe alle verloren, die ich je hatte. Ich habe einfach keinen mehr.
Doch, ich habe tatsächlich.
Ich habe alle verschenkt oder verliehen und nie zurückbekommen, wie auch immer. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass das geht und dass das ein Problem ist, auch mit USB. Früher war es mit FireWire noch krasser, weil es hat halt DMA und so. War immer klar. Ich finde halt, da muss man sich halt einfach nur eben nochmal der Tatsache vergegenwärtigen, wenn ich mein eigenes USB-Device an meinen eigenen Rechner anstecke, das ist was anderes, als wenn ich von irgendwelchen wildfremden Leuten die ganze Zeit USB-Sticks dran stecke.
Wenn ich ungeschützten Verkehr habe.
So ist es. Also einfach Sugru rein. Ja, also wie gesagt, einfach normale Vorsicht walten lassen und alles sollte klappen.
Nehmt nur USB-Sticks von euch Bekannten.
Zertifiziert mit Windows-Logo drauf. Microsoft Certified oder so.
Naja, ich meine, du weißt ja nicht mal, wenn man jetzt noch die Verschwörungstheorie auspackt, dann weißt du ja nicht mal, ob die nicht schon vorher irgendwie infiziert sind mit irgendwas. Aber ich meine, darfst du halt dir halt auch keinen Rechner kaufen, weil der könnte halt genauso mit Malware mitkommen. Und
ja, der ist mit Facebook infiziert.
Ja.
Und der steckt an. Naja, also genau. Ich hab jetzt auch mal gleich das nächste Thema in den News 1 kurz hochgezogen. Weil das für mich irgendwie in die ähnliche Bresche reinschlägt oder wie man es nennen möchte, ist diese Geschichte mit den 1,2 Milliarden Profildaten, die da erbeutet wurden. Das klingt alles erstmal irgendwie voll krass und schlimm, aber ich glaube, das ist was, das passiert einfach die ganze Zeit. Das heißt ja nur, sie haben es jetzt entdeckt oder jemand behauptet, das entdeckt zu haben und die Daten kopiert zu haben und will jetzt seine Sicherheitsfirma darüber irgendwie pushen. Also der Typ, der Ami, der das da irgendwie gemacht hat, der will es halt irgendwie seine, das nutzt das als Werbung für seine Firma.
Hey, guck, und ich bin so cool,
genau,
ich habe diese Lücke gefunden.
Yeah, und genauso sehe ich es halt irgendwie auch bei solchen Aussagen, wenn es heißt, alle USB-Geräte potenziell.
Ja. Aber sie sind alle gefährlich.
Ja, natürlich, Autos sind auch gefährlich.
Ja.
Ja.
Die überfahren jeden Tag Menschen.
Ja, genau. Und nicht nur überfahren, sondern in Autos sterben jeden Tag Menschen. Also.
Genau, und in Gebäuden und auf Fahrrädern und überhaupt.
Genau, Gehwege, ganz furchtbar.
Ja, Gehwege abschaffen.
Ja, also Autofahren ist schon gefährlicher als auf dem Gehweg rumlaufen.
Das auf jeden Fall.
Also,
ja. Also
je nachdem,
allein
wenn
statistisch
du auf dem Gehweg
gesehen,
läufst,
ja,
und dann kommt ein Auto.
Okay, ja. Huch. Oh Gott, jetzt ist ein Flydie umgefallen.
Ihr
jetzt
seid
hat
gerade
ein Auto
abgestürzt.
Den Flydie umgefahren.
Oh.
Ja.
Ja, also ich weiß nicht, es ist irgendwie gerade en vogue, die ganze Zeit neue Hiobsbotschaften aus dem Security-Bereich rauszuhauen und ständig so, ihr seid alle doomed.
Ich meine, es kann ja nicht jeder John McAfee sein und mit der AK durch die Gegend ballern und irgendwie Stripperin in seinen Videos
bezahlen. Von dem haben wir schon lange nichts mehr gehört.
Ja, aber wo ist eigentlich
wenn der Typ? Wenn der sagen würde, er approved ist, dann würde ich es glauben.
Ich glaube, das sind alles Profile von John McAfee. Das sind alles Pseudonyme von ihm.
Ja, vielleicht. Vielleicht. Herr McAfee, äußern Sie sich bitte.
Genau, schützen Sie uns doch mal bitte.
Genau, was machen Sie eigentlich? Dann machen Sie Urlaub?
Genau, da steht dann mit der Kalaschnikow vor dir und schützt dich, damit du nicht ungeschützt Verkehr hast mit USB-Ports.
Also ich glaube, ich würde mich dann geschützt fühlen, wenn der John McAfee daneben steht.
Ja.
Aber nicht unbedingt sicher, aber geschützt.
Sicherer.
Ja. Gut. Okay, also wissen wir auch nicht, was wir so davon halten sollen, oder?
Naja, das Fiese auch an der Geschichte ist irgendwie, das geht jetzt vorüber und nächste Woche, also ich meine, es kam ja gerade in den News schon wieder, jetzt gibt es irgendwie eine neue NSA-Whistleblower-Quelle, das geht alles gerade viel zu schnell und kaum mehr beschäftigt sich jemand damit. Deshalb haben wir nächstes Mal den Felix wieder dabei, der beschäftigt sich mit sowas.
Genau.
Sage ich jetzt einfach mal.
Und ich kann das dann aufklären.
Genau, ich hoffe ja, der Felix hört die Sendung jetzt noch, bevor wir das nächste Mal senden, weil dann kann er uns das ja nächstes Mal korrigieren und alles, was wir irgendwie, was wir so falsch erzählt haben, richtigstellen.
Kommen wir doch lieber zu den lustigen Neuigkeiten. Der Mobile Internet Explorer 11 sagt jetzt, er wäre ein Safari, also ein mobiler Safari.
Trip der Geschichte.
Ja, ja, absolut.
Also so ist interessant, weil also das ist so ein Blogpost von irgendwie von Microsoft, wo es halt irgendwie um den Mobile Safari geht und dann meinen die Entwickler, die diesen Blogpost geschrieben haben, so ja, ist jetzt ein bisschen blöd, weil der normale Internet Explorer, der wird bei ganz vielen Webseiten wird er halt nicht als Mobile Browser erkannt, also Mobile Internet Explorer 11. Und das ist ja doof. Und die Lösung war dann jetzt irgendwo Mobile Safari mit in den User Agent String reinzukoden, weil der Mobile Safari halt eigentlich der am weitesten verbreitete Browser, am Mobile Browser ist momentan.
Nee, jetzt nicht mehr.
Nicht mehr?
Nee, ist jetzt der, seit letzte Woche haben die Android-Geräte iOS überholt.
Ja, aber.
Im Mobile Usage.
Also in diesen Mobile Dings.
Ja, aber nur wenn man sie kumuliert, oder? Also du meinst damit die ganzen, die das eine
alle,
ist Chromium, das nächste ist Firefox,
alle
und Android.
Alle Android-Browser zusammengenommen, haben alle iOS-Browser-Versionen zusammengenommen.
Okay, aber
überholt.
Aber ist zum Beispiel nur Chromium mehr als Safari? Weil unter iOS gibt es ja nur Mobile Safari.
Ja, und so ein Standard Android bringt auch nur einen Browser mit. Ich kann mir unter iOS auch einen Firefox installieren und einen Opera und sonst was.
Ja, aber der zählt ja dann nicht als Mobile Safari, das ist ja die Frage. Also ich meine, es gibt ja zum Beispiel Android-Versionen, auf denen ist halt der Android-Browser drauf und in neuen Android-Versionen wird der standardmäßig Chrome ausgeliefert. Die Frage ist jetzt, wie wird der gezählt?
Genau. Und dann gibt es Samsung-Geräte, da ist irgendein Browser, der irgendwie eine Webview integriert hat, drin. Also egal.
Es gibt mehr Android-Devices als iOS-Devices, die im Internet Dinge tun.
nachdem Internet Dinge tun. Das heißt, und eigentlich hat der IE fett verloren.
Ja, immer IE noch. Hat sowieso fett verloren, genau.
Und User Agent String Sniffing oder User Agent Checking ist halt einfach bös.
Ja, fällt dir eine bessere Möglichkeit ein?
Also, naja, das ist halt, also
um das Problem mal kurz zu beschreiben, das ist ja, viele Seiten bauen momentan dedizierte Webseiten für mobile Geräte, die auf die Geräte dann redirected werden oder wo ein anderes UI angezeigt wird, wenn du mit einem mobilen Gerät diese Seite öffnest. Irgendwie musst du ja jetzt erkennen, dass diese Seite mit einem mobilen Gerät angesurft wird. Und die Frage ist, wie tust du das?
Warum musst du das erkennen?
Ja, wie gesagt, es ist glaube ich, in den Köpfen von vielen Leuten, dass das UI auf einem Mobilgerät anders auszusehen hat und sich anders verhalten soll. Ich meine, klar, natürlich kannst du Webseiten responsive machen und du kannst mit CSS und Media Queries und sonstigen Dingen das auf die Größe von dem Gerät anpassen, aber nicht unbedingt auf das jetzt spezielles Gerät selbst. Ich weiß aber, also sagen wir mal, viele Seiten gehen da aber den anderen Weg und passen das komplett an, weil da bessere Anpassungen auf mobile Geräte möglich sind. Also du kannst halt dein UI dann wirklich komplett umbauen.
Ja, also die Frage war natürlich bewusst dumm gemeint. Also mir ist klar, warum man das macht, nur es sollte nicht so sein. Und das ist genau das, was ich jetzt halt auch bei der Mobile-IE-Geschichte dumm finde. Das Kind ist halt einfach vor 10 Jahren schon in den Brunnen gefallen und ja, jetzt geht nichts anders mehr, ist klar. Hätten sie es halt damals gescheit gemacht, hätten sie einfach mit dem IE6 und so weiter nicht so einen Rotzbrowser abgeliefert, ja, der irgendwie, den einfach alle Menschheit hasst, und dann hätten sich auch nicht alle Mobile-Entwickler gegen ihren tollen IE11, der ja angeblich so toll ist, verschworen, sondern dann müssten sie jetzt sowas nicht machen. Also, und was die Responsive-Geschichte angeht, du kannst ja einfach komplett andere Bereiche für eine Mobile-Version anstatt einer Desktop-Version über Responsive Design, also Media Queries, aktivieren. Mhm. Und dann musst du kein User-Agent-Sniffing machen, sondern du machst halt entsprechend geprefixte Bereiche und aktivierst das JavaScript da, wo es halt passt. Also triggerst halt die Sachen an und dann läuft das schon. Man muss kein User-Agent-Sniffing machen, wenn man keine absolut krassen Anforderungen hat. Mhm. Natürlich, ab einem gewissen Punkt kommst du dann immer in die Phase eines Projektes, wo es dann irgendwie heißt, keine Ahnung, die Execs vom Kunden, die wollen jetzt irgendwie nur noch auf einem Samsung-Device irgendwie, dass das funktioniert, und dann fängst du halt an, hart User-Agent-Sniffing oder Checking zu betreiben und für diesen einen Einzelfall anzupassen. Das ist halt leider die Realität, aber dass das halt gleich so von vornherein jetzt in dem IE11 so angepasst wird, finde ich nicht gut, weil das halt auch so ein
Es ist ein Hack. Also anders kann man es nicht sagen.
Ja,
aber
es ist einfach nur ein Hack. Aber das erwarte ich mir nicht von den Browser-Entwicklern, sondern ich erwarte mir sowas von den doofen Frontend-Entwicklern da draußen. Entschuldigung an alle Frontend-Entwickler.
Ja, ich glaube, da ist jetzt halt das Problem, Microsoft hat diesen Zug so hart verpasst, dass jetzt halt die ganzen Mobile-Webseiten schon User-Agent-Sniffing machen. Und vielleicht auch, dass die einzige vernünftige Methode ist, die irgendwie, also die zuverlässig funktioniert, weil du kannst nicht bei allen Mobilgeräten davon ausgehen, dass JavaScript irgendwie aktiv ist. Und es muss nicht unbedingt irgendwie immer gut funktionieren, alles andere. Beim User Agent, da kannst du halt relativ genau sagen, weil der wird halt mit jedem Request mitgeschickt, da brauchst du ansonsten nicht viel wissen. Du musst halt nur auf den String matchen.
Ja, es wird halt tatsächlich die einfachste Methode zurzeit sein. Und die am, egal, wenn es nur 80% Erfolg verspricht, ist es immer noch besser als nichts, als gar nichts zu tun.
Ja, aus Sicht von Microsoft jetzt gerade schon, aber das, ja, egal. Dann hört halt auch diese Geschichte, dass man User Agent Sniffing macht, auch nie auf. Also ich meine, was werden jetzt viele Webentwickler machen, wenn es dann irgendwie auf einem IE11 nicht passt, dann müssen sie einen noch kruderen Hack irgendwie finden.
Nö, sie lassen es einfach, weil es interessiert keinen, was der IE macht. Der muss sich halt anpassen an das, was iOS und Android machen mit ihren Browsern. Das ist halt so.
Ja,
gut. Da müssen sie jetzt hinterherlaufen. Aber was wäre die Alternative? Wie sollten sie sonst testen?
testen, geht nicht um testen, sie hätten einfach, nochmal, ich verstehe, dass sie jetzt nicht anders können, aber sie hätten einfach damals, das ist halt auch wieder Legacy, hätten einfach damals nicht so einen Schrott abliefern sollen, dann müssten sie heute sowas nicht machen.
Ja. Ich meine, es gibt schon Möglichkeiten, das anders zu testen, aber dann braucht man halt vielleicht, also es gibt ja zum Beispiel bestimmte APIs, die haben Desktop-Browser im Normalfall nicht, so wie reagieren auf Touch-Events oder so. Da ist jetzt allerdings das Problem,
nicht jetzt jeder wird ja auch noch kommen.
Also eben, zum einen wird das noch kommen, zum anderen ist es nicht unbedingt zuverlässig, weil es jetzt halt auch schon Desktop-Browser gibt, wo das vielleicht drin ist, wie vielleicht auf einem, könnte mir jetzt mal vorstellen, dass es zum Beispiel auf einem Chromebook Touch-Support gibt oder so. Zudem hat man dann vielleicht auch sowas wie ein iPad, wo das Display groß genug ist, um da eine full-featured Webseite zu rendern, was aber diese APIs hat. Also ist es vielleicht auch keine sinnvolle Möglichkeit, das zu tun. Ich glaube, das, was der Matt vorhin beschrieben hat, mit Media Queries einfach Features ein- und auszuschalten anhand von den Eigenschaften, die dieses Gerät hat, wie zum Beispiel Features, die es unterstützt oder Eigenschaften, die es hat, oder beziehungsweise die Bildschirmauflösung hauptsächlich, das ist eine gute Wahl, aber das ist, sagen wir mal, im Nachhinein sehr schwierig einzubauen. Also ist zumindest meine persönliche
Das macht man, wenn man es neu macht, genau. Auf einer grünen Wiese. Ist alles vollkommen klar. Also die eine Möglichkeit, die noch besser war, und ich glaube, Microsoft hat sich da in den letzten Jahren auch redlich bemüht, ist dann eben entsprechende JavaScript-APIs zu schaffen für sowas, über die man Feature Detection machen kann, weil das der sicherere Weg ist. Hm. Es wird immer so bleiben, dass dann auch ein Browser sagt, ja, ich kann das und das Feature und er kann es nachher doch nicht richtig. Ja, das haben wir alles. Ich möchte die Diskussion da auch gar nicht länger irgendwie ausdehnen. Es ist einfach, ich habe da einen sehr großen Groll auf Microsoft, weil ich sehr viel meiner Lebenszeit in meinem früheren Beruf darauf verwendet habe, deren Probleme zu fixen, weil wir leider keine Wahl hatten. Ich bin sehr froh, dass man heute bei den meisten Webseiten guten Gewissens sagen kann, dieser blöde IE interessiert mich einfach nicht. Und deshalb finde ich es auch natürlich einfach nur lustig, wenn sie jetzt den User Agent irgendwie anpassen. Keine Frage. Ja.
Also ich glaube, wir sind uns dem einig, wenn man jetzt momentan eine neue Webseite baut, dann sollte man die schon vielleicht sogar mobile first, was ja das neue Bootstrap, was wir jetzt mittlerweile auf unserer Webseite haben, ja tut. Also wenn du da eine Webseite baust, dann geht die ja davon aus, dass zuerst mal alles auf einem Mobilgerät tut und alles andere wird dann außenrum gebaut und nur aktiviert, wenn das für das Device passt.
Genau.
Und das ist eigentlich schon eher der richtige Ansatz, als jetzt zu sagen, okay, ich baue jetzt eine Webseite, so wie ich sie immer gebaut habe, so wie ich sie irgendwie Anfang der 2000er gebaut habe. Und dann baue ich nochmal eine komplett eigene Webseite für die Mobilgeräte. Das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß, aber ganz viele der Beispiele, die jetzt in diesem Blogpost genannt werden, wie jetzt irgendwie Twitter oder sonst was, die gab es halt schon zu Zeiten, wo das Mobile Web noch nicht irgendwie so relevant war. Und da ist dann halt auch klar, okay, die bauen jetzt irgendwie was anderes, was halt, wo es nicht unbedingt notwendig ist, ein komplettes Rewrite von ihrer normalen Webseite zu machen.
Ja. Ja.
Okay, gehen wir weiter zum nächsten Thema, das UTab.
UTab, genau.
Also das geht um diese Hues, um diese
Lampen
also, von Philips.
Ist es. Genau, das ist so ein Lampensystem, das irgendwie über Zigbee, glaube ich, funktioniert. Also man hat so eine Bridge, die schließt man an seinen Router an und dann hat man die, kann man über dieses Teil, übers Netzwerk Lampen kontrollieren. Das Ding ist ein bisschen pricey, also auch das Basissystem. Und die machen da gerade so weiter. Also diese UTab, das ist einfach nur so ein Button, den kann man halt überall hin platzieren und der löst halt ein Problem, das zum Beispiel ich auch immer wieder damit habe. Ich habe so gewisse Presets, die ich halt aktivieren will und wenn ich zum Beispiel abends ins Bett gehe, möchte ich irgendwie halt noch das und das als Leselicht haben und dann muss ich immer erst mein iPhone anmachen, also entsperren, die App aufmachen. Wenn ich mir das dann noch nicht als Preset angelegt habe, dann muss ich noch irgendwie die Farben manuell einstellen. Und das ist alles ein bisschen aufwendig. Und jetzt haben sie halt sowas gebaut, dass man sich das dahin kleben kann und man muss dann nur noch auf den U-Tab drücken und dann kann man so glaube ich, 3 oder 4 vorprogrammierte Sachen auslösen. Und das Witzige ist da schon auch wieder, dass es so von hinten mit der Faust durchs Auge.
Also was, so wie ich wohin? Früher einen Lichtschalter einfach betätigt habe.
Genau, du kriegst jetzt Licht, wieder einen Lichtschalter.
Damit das
genau, Licht es geht alles zurück zum
Saugeil. Ich finde es so gut.
Genau. Aber du kannst halt, weil das, also dieses UTAP ist von der Hardware maximal beschränkt. Das kann selber gar nichts. Das kann einfach nur irgendwie 4 verschiedene Befehle über Zigbee rausschicken.
Kostet halt 60 Euro, aber...
Genau, weil sie es können und weil die Opfer das zahlen. Also ich habe mich da jetzt gerade auch als Opfer bezeichnet, weil ich werde mir sowas bestimmt irgendwie mal zum Testen zulegen.
Ja, nur zum Testen.
Ja, natürlich. Aber du kannst jetzt ja nicht, also du musst ja irgendwie einstellen, was passiert. Und das machst du natürlich wieder über die U-App. Also du musst deiner Bridge sagen, wenn folgender Befehl kommt, dann tu das. Und das kannst du über die App. Und das ist von der Usability her ziemlich komisch, aber stellst es ja nur einmal ein. Was ich daran eigentlich interessant finde, ist, neben dem Ganzen, dass es ein Problem löst, aber auf eine komische Art und Weise, wie sie das mit der Technik machen. Nämlich, sie haben da innen drin einen kleinen Generator eingebaut, der die Energie, die du aufwendest, wenn du auf das Ding drauf drückst, also das ist, man muss sich das so vorstellen wie bei so einer Magic Maus oder bei so einem Magic Trackpad. Du drückst immer auf das Ganze und der ganze große Button geht runter. Sie merken halt darüber, wo du den Finger drauf hast, wo du gedrückt hast. Also es sind nicht 3 einzelne Knöpfe, sondern es ist ein großer Knopf und sie haben so Touch-Dingsies drunter. Und durch diese Energie laden sie sozusagen kurz eine Spule auf und haben damit genug, was war es hier, bei 2 Volt irgendwie irgendwas bis zu 200 Mikrojoule oder so, um mal kurz den Befehl über den Zigbee-Standard rauszuschicken. Das finde ich schon mal ziemlich witzig, weil das halt damit komplett batterielos auskommt. Und das löst in dem Bereich eben viele Sachen, die ich bei der Home Automation immer schon mich gefragt habe, wie kriegt man solche Dinge so hin, dass man nicht alle 2 Wochen eine Batterie auswechseln muss.
Okay.
Was mich dann verwirrt an der ganzen Sache ist, dass sie in ihren Specs angeben, das geht für bis zu 50.000 Klicks oder Taps. Also ich meine, da ist doch nichts aufgebraucht danach oder meinen sie damit nur, dass der Schalter so viel physikalisch aushält und dann bricht er ab?
Das kann ja durchaus sein. Also das ist ja, dass so Schalter nur bis zu einer bestimmten Menge an Schaltvorgängen ausgelegt sind, ist ja normal.
Sie konnten bisher einfach noch nicht oft genug draufdrücken, ist es so neu.
Ja. Ja, oder das ist halt irgendwie, dass da, ich vermute mal, da sind dann wahrscheinlich irgendwelche Piezo-Kristalle drin, dass die sich vielleicht irgendwie abnutzen oder so.
Das kann sein, dass sie mit, ja.
Aber da kenne ich mich jetzt so technisch zu wenig in der Richtung aus, um das irgendwie beurteilen zu können. Aber entweder ist es was Mechanisches oder halt irgendwie andere Abnutzungserscheinungen.
Ja, aber so würdest du es machen, genau. Du hast einen Piezo-Kristall und über den erzeugst du eine kleine elektrische Spannung und die sammelst du gewissermaßen kurz, dass es mehr wird, also das kann natürlich durchaus sein. Ja, ansonsten, ich finde das einfach irgendwie witzig, wie sie das machen. Und gut, der Preis, ne?
Also, ich weiß nicht, was kostet das Teil?
$60.
Ja, das ist dann halt...
Auch nur im Apple Store natürlich.
Habe ich echt richtig geraten so mit meinen Preisvorstellungen? Das war ja nur so eine...
Echt?
Zahl jetzt so
rein. Nee. Ich hab das sophisticated gelesen.
Ja.
Ja, aber also alles von diesem U-System kostet immer so mindestens $50, $60. Das ist schon echt hart. Das ist schon ziemlich fies, keine Frage. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, man hat sich das eine für viel Geld ins Haus geholt, um das jetzt mit dem anderen zu lösen. Das ist so völlig aber.
Dafür nochmal viel Geld aus.
Also ich fände das ja tatsächlich cool, wenn man das einfach irgendwie mit so löst, wie bei bisherigen Lichtschaltern ja auch. Man hat ja einen Lichtschalter. Und es gibt ja auch dimmbare Lichtschalter und die holen sich ihren Strom. Also, ja gut, die dimmbaren, das sind meistens irgendwelche Dings. Wie nennt man diese veränderbaren Widerstände?
Veränderbare Widerstände?
Ja, regelbare. Also
du Potis meinst.
Genau,
du
Potentiometer. Oder ist das nicht so eine Geschichte, dass man damit den Strom dimmt? Oder ist das wieder was anderes?
Du kannst das über verschiedenste Arten und Weisen machen.
Ja.
Stromfluss zu dimmen. Ja. Manchmal will man es so, manchmal will man es so.
Ja, vielleicht,
aber du musst sie an ein Stromnetz hängen dann.
Ja. Ja, gut, aber sagen wir mal so, wenn es jetzt sowas geben würde wie einen fest installierbaren Hue-Lichtschalter oder doch besser irgendeinen Lichtschalter, der Bonus-Features hat und nach einem offenen Standard folgt, dass man da so alle möglichen Lampen mit ansteuern kann, dann wäre das halt schon cool. Und dann hätte man auch nicht das Problem, dass man da mit Piezo-Magic rumhantieren muss, sondern man kann einfach irgendwie das Stromnetz anzapfen, weil der Lichtschalter hängt dann eh schon am Strom.
Naja, ich meine, sieh es halt einfach mal so rum. Ja, das Ding kostet 60 Euro oder Dollar, aber für das Geld hast du noch, also wenn du jetzt stattdessen irgendwie selber nicht so begabt bist und einen Handwerker kommen lassen musst, der dir jetzt irgendwie einen Lichtschalter irgendwie in die Wand reinzimmert und die Stromleitung rausholt, da bist du auch mehr Geld los. Und da kriegst du irgend so einen Tumpenlichtschalter rein, also vor allem, okay, das gibt's noch nicht. Ich fände es auch cooler, aber ich finde halt den Ansatz schon ziemlich cool, dass ich das Ding irgendwo hin tackern kann.
Ja, das Coole ist halt auch, du kannst es irgendwie mit irgendeinem Klebestreifen oder sonst wo halt auch, also sagen wir mal zum Zweifelsfall mit so einem Tesa Powerstrip kannst du das
irgendwo hin. Nee, das ist so 3M auf der Rückseite.
Ja. Und dann ist es halt da, dann, das kannst du auch spurlos wieder entfernen und kannst es irgendwo anders hin machen. Das ist halt schon sehr viel flexibler, da gebe ich dir schon recht. Und ich krepel ja momentan mit so Funk-Steckdosenschaltern in der Gegend rum, um meine Lampen zu schalten. Das geht auch, ist halt, sagen wir mal, potenziell maximal unsicher, weil irgendwie eine fixe Kombination von 5-Bit irgendwie nur notwendig ist, um meine Lampen aus der Nachbarschaft zu schalten.
Zigbee, das, was ich die U benutzt, ist auch unsicher, schon von vornherein.
Ja, aber das ist wahrscheinlich weniger unsicher als mein 5-Bit-Code, den ich mit irgendwelchen Switches in der Fernbedienung von meinen Lampen einstelle.
Ja. Also ich kann mir spätestens da jetzt auch nicht mir vorstellen, dass sie da irgendwie sichere Krypto machen können.
Mhm. Kann ja gar nicht, weil das ist irgendwie ein dummes Hardware-Device. Das müsstest du ja irgendwie mit deinen Geräten authentifizieren, wenn das irgendwie sicher sein sollte.
Das musst du hinhalten. Du musst es ganz schnell hinhauen. Dann kriegt es Energie und dann synkt sich's.
Ja, genau. Also wenn du vielleicht sehr kräftig bist und hart genug schütteln kannst, dann kriegst du vielleicht genug Energie, um dann dem Teil AES beizubringen, aber ich bezweifle es.
Aber nur für einmal.
Ja genau, dann kannst du einmal AES oder kannst dir einmal irgendwie einen Schlüssel generieren.
Das wäre cool, wenn du stattdessen noch so eine Kurbel nebendran hast, wie früher. Du musst erstmal so ein bisschen kurbeln, so Energie draufkurbeln, wie beim Telefon früher und dann kannst du irgendwie drücken, dann hat es kurz Krypto-Sync und alles und ist gut. Ja, schön. Ich würde sagen, machen wir weiter.
Ja, wir warten echt noch auf diese Home-Automation, die irgendwie alles löst, aber die ist noch lange nicht da.
Nee, das ist irgendwie alles, das sind alles Silo-Lösungen. Also
das ist das Problem.
Und das Problem ist ja, okay, Apple hat ja jetzt irgendwie mit dem nächsten iOS auch irgendwie dann HomeKit oder wie das heißt, angekündigt, was vielleicht so ein bisschen die Software-Seite versucht, ein bisschen aufzulockern, aber das ist dann halt wieder genau die gleiche Silo-Lösung, nur dass du jetzt halt wieder ein Apple-Device haben musst, um dann deine Home-Automation zu starten.
Das verlagert das Problem nur. Man sagt richtig. So, ja, okay, wir haben jetzt hier irgendwie viele halbgare Standards oder viele Standards, die irgendwie benutzt werden. Wir vereinen das jetzt mal, weil wir sind ja der eine Standard mit unseren iOS-Devices. Genau. Ne? Da gibt es ja nichts anders. Ja,
also im Endeffekt ist es nicht...
Dasselbe macht ja Google auch. Google hat ja Next gekauft.
Nest,
ja, genau.
Next war die andere Firma.
Ach ja.
Die haben sie nicht gekauft. Es war auch nur das Off-by-One-Error.
Ja. Entweder war es Apple oder die anderen. Einer hat irgendwas gekauft und macht irgendwas damit. Jedenfalls, jeder macht da so seinen Teil, was so irgendwie so ein Teilproblem löst, was dich aber nicht wirklich dahin bringt, was du eigentlich willst.
Ja. Das ist halt das Problem, was man nämlich eigentlich will, ist halt irgendwie ein offener Industriestandard, dem sich alle Geräte unterwerfen müssen. Und wo man dann sagen kann...
Schade.
Und wo du dann halt aus der Sortiment das eine super Teil kaufen kannst, genau. Aus dem anderen das. Und dann muss es natürlich auch noch sicher sein, ja, dass nicht jeder hier deine Steckdosen schalten kann, einfach weil er witzig ist und meint, das zu können. Sondern das sollte halt auch genügend, da sollten halt auch genügend Krypto-Experten drüber geguckt haben. Und nicht nur wie bei OpenSSL irgendwie 3, die es verstehen vielleicht, sondern ein paar mehr.
Ja, das Problem,
das will man halt
das
haben.
Problem bei solchen Geschichten ist halt, Krypto ist im ganz viel vielen Fällen so der Gegenpol zu gut benutzbar. Also je sicherer deine Krypto ist, je mehr Schlüssel musst du managen, je mehr musst du irgendwie sonstigen tun. Und das ist unglaublich komplex, Krypto so irgendwo einzubauen, dass es die normalen Benutzer, für die es gedacht ist, auch irgendwie sinnvoll benutzen können. Weil das müssen ja nicht irgendwie die Nerds bedienen können, die GPG-Key also, daheim rumliegen haben.
Ja, es sollte natürlich, also ich meine, WLANs können die meisten Leute mittlerweile auch bedienen. Mhm. Und das ist mit WPA 2, sagen wir mal so, sicher genug, ja. Und so die Kategorie muss es schon mindestens haben.
Ja, ich meine, man kann ja da bestehende Systeme benutzen, sowas wie Low Energy Bluetooth oder wie WLAN. Wäre ja schon eine Möglichkeit. Es sind ja schon Standards, die etabliert sind, die schon Krypto machen, die im Zweifelsfall gut genug ist. Weil wenn irgendwas in meinem WLAN ist, da gehe ich davon aus, dass es bei mir vielleicht auch das Licht schalten darf.
Ja, also ich meine, die Krypto ist nur eine Baustelle. Ich finde eher, das Problem ist die Interoperabilität.
Ja.
Also
ja, ja.
Ich habe noch nicht herausgefunden, wann es Unternehmen schaffen, sich auf einen Standard zu einigen und wann nicht. Also was muss passieren, dass sie sich mal hinhocken und sagen, okay, gut, das bringt jetzt was oder nicht. Also es gibt viele Beispiele, wo es halt irgendwie lange nicht funktioniert hat und dann hat es funktioniert. Oder es gibt viele Beispiele wie HD, DVD und Blu-ray, wo sie sich einfach irgendwie absichtlich dann irgendwann nur noch gegeneinander gesetzt haben und geditcht haben, bis dann am Ende eines gewonnen hat. Warum das gewinnt, ist immer so eine Frage, die kann man hinterher beantworten.
Nee, kannst du noch nicht. Also ich meine, es gab ja auch DVD-RAM und Plus und Minus und da geht immer noch beides.
Ja.
Wo ich dann auch gedacht habe,
ja gut, manchmal kriegst du es halt einfach hin, dass du sozusagen so ein Universalgerät, das halt, also wenn es nur in Anführungszeichen daran liegt, dass du nicht genug Chips auf dem Board gekriegt hast bisher, um beides zu supporten, dann wirst du das irgendwann hinkriegen. Ja, also so wie es bei, was ist das hier, das iPhone wurde irgendwann zum World Phone, ja, also wo sie anfangs eben, also lange ja gar nichts hatten und dann hatten sie ein CDMA iPhone 4 für Verizon und eins für AT&T und so mit GSM und dann haben sie es irgendwann geschafft, okay, das bringen wir jetzt alles auf einen Chip, der kann beides, so bam, und es gibt
ja iPhone. Und GSM hat sich auch durchgesetzt,
aber
bis auf Sprint ist ja irgendwie die ganze Welt GSM.
Also das ist halt die Frage des, also da geht es ja nur um technischen Fortschritt. Wenn der technische Fortschritt das lösen kann, dass alles auf eins geht, dann ist ja cool, aber manchmal, also das ist ja keine Frage des technischen Fortschritts, sondern das ist eine Frage des Wollens von Unternehmen.
Also ein weiteres Problem ist halt bei der Mobilfunkgeschichte, da hast du halt auch noch ein relativ einfaches Setup. Du hast ein Telefon, das muss mit einem Provider können. Und da kannst du, klar, du kannst ein Telefon bauen, das kann mit mehreren Providern, aber was du bei so Home-Automation-Systemen hast, ist ja, dass die auch noch miteinander reden können. Das heißt, du willst ja jetzt vielleicht mal von drei unterschiedlichen Herstellern dir irgendwelche Devices kaufen, die in deiner Wohnung verteilen und die sollen dann sich gegenseitig im Zweifel zwar auch noch pingen können, weil, was weiß ich, wenn die Heizung an ist, dann soll sich der Kühlschrank runterregeln oder was auch immer. Was kann man sich ja irgendwas ausdenken, was da irgendwie ein cooles Szenario wäre. Aber das vervielfacht halt dieses Problem noch, weil du im Zweifelsfall dann halt immer irgendwelche Komponenten hast, die nicht miteinander können.
Es ist halt immer eine Frage der Masse. Mhm. Also bei Telefonen oder ein Ding, wo ich immer dran denke, wenn ich an Standards denken muss, ist natürlich so irgendwie Automobil oder so. Da ist es einfach, eine große Masse an Menschen haben ein Interesse daran, dass es funktioniert. Und da sind wir bei Home Automation leider noch nicht. Das ist halt so ein Henne-Ei-Problem. Home Automation ist halt irgendwie immer noch Krepel. Und solange es das ist, werden sich viele Leute nicht dafür interessieren. Und solange wird es keine große Masse an Leuten geben, die sagen, Industrie, wir verlangen, wir fordern einen Standard und nur wenn wir den bekommen, dann kaufen wir auch mehr von eurem Shit. Das wird halt so schnell nicht passieren, befürchte ich.
Ja, ich glaube, das ist halt echt so, da braucht man irgendeinen, im Chat wurde es gerade gesagt, vielleicht braucht man irgendwie Home-Automation-Porn oder so, also so wie irgendwie Porn dafür gesorgt hat, dass die VHS und die DVD erfolgreich war.
Und Blu-ray.
Und Blu-ray im Zweifelsfall und wahrscheinlich auch Flash-Video. Mit Sicherheit Flash-Video.
Auf jeden Fall.
Vielleicht braucht man da einfach auch irgendwie ein Porn-Event für Home Automation. wie das aussieht, das kann ich mir momentan noch nicht aufmalen, aber vielleicht ist es einfach notwendig.
Muss man irgendwann noch sowas kickstartern dafür?
Ja. Remote-Vibrator, das gibt's schon.
Ja, aber das geht ja über Internet. Das müssen dann internetfähig sein. Das ist ein bisschen zu krass.
Ja, meinst du, kannst, dass dein Vibrator jemand anders steuern kann?
Ja, ich meine, du könntest dir sowas
das hatten wir mal in der Sendung hier.
Ich meine, du könntest ja tatsächlich sowas ausdenken, dass wenn du deinen Vibrator anmachst, dann fährt dein Rollladen runter.
Ja.
Oder so.
Auf jeden Fall.
Also ich meine, da kann man sich ja schon Szenarien ausdenken. Oder keine Ahnung, wenn dein Bett in eine bestimmte Position gefahren wird, weil es ist ja ein automatisiertes Bett, dann wird das Licht gedimmt mit deinen U-Lampen, die Farbe wird leicht rötlich und die Rollläden fahren auch runter oder so.
Ich meine, da müsste das alles miteinander sprechen. Guck,
ja, wenn du schon nur in die Nähe deines Vibrators kommst,
wenn du ihn anguckst,
geht es schon in diese.
Ich glaube, das eigentlich Entscheidende, also so wurde es damals bei der Blu-ray kolportiert irgendwie, ist, es braucht einen dazu passenden Namen, der Standard. Dieser Home-Automation-Standard, den Pleidi gerade beschrieben hat, der braucht irgendwie einen Namen, der für die Pro-Industrie irgendwie taugt. Ja, und dann machen die auch alles damit.
Also, Hue-Porn finde ich doch.
Hue-Porn. Bing-Bing-Sendungstitel.
Ja, auf jeden Fall.
Oh, großartig.
So, okay. Also, wir warten drauf, dass die Pornindustrie diesen Standard entdeckt. Und
ist wichtig.
Dann sind wir vielleicht alle glücklicher, ob wir es dann selber für Porn benutzen oder nur für alltägliche Sachen, sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall würde es dann funktionieren.
Für dich ist
Slackware wird 21.
Kurze Zwischenfrage, für dich ist Porn nicht alltäglich? Okay, zurück zu Slackware.
Ja, genau. Slackware wird 21.
Ja, also ist lustig, weil es war für mich die erste Linux-Distribution, mit der ich so produktiv unterwegs war, in Anführungszeichen. So produktiv man mit Slackware auch sein kann.
Ja.
Ja.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nie verwendet.
Also die ersten.
Also
ich hab's, lass mich überlegen, ich hab's tatsächlich sogar 2-3 Jahre verwendet, bis ich dann aus Usability-Gründen auf Arch Linux umgestiegen bin. Weil okay. Arch Linux so viel komfortabler war als Slackware. Also da kann man ungefähr sich das Level, also ich habe unglaublich viel gelernt, ich musste mir da auch ständig meine Kernel selber bauen, weil Slackware zu der Zeit nur 2-4er-Kernel unterstützt hat. Aber man hat ich habe da unglaublich viel bei gelernt.
Ich habe ja gleich SUSE verwendet, SUSE hat ja in den ersten Versionen auch auf Slackware basiert und bin dann auch nicht zurückgegangen mehr, aber ja.
Ja, also sagen wir mal, die ersten Linux-Versionen, die ich so mal für LAN-Partys und so, um mal so einen kleinen Server oder was aufzusetzen, für die ich damals installiert habe, das war irgendwie so ein Red Hat 8. Also nicht Red Hat Enterprise oder sowas, sondern einfach nur normales Red Hat. Und dann später gab es dann mal Fedora, das habe ich mal irgendwie probiert. Irgendwie war mir das nicht hardcore genug und dann musste ich irgendwie eine Zeit lang mal Slackware benutzen oder habe eine Zeit lang Slackware benutzt. Und wie gesagt, so als Lernerlebnis ist es auch ziemlich cool, aber produktiv wollte ich es heute auch nicht mehr einsetzen.
Ja, das ist das erste Linux, oder? Oder ist Debian ist noch ein bisschen?
Nee, Slackware ist, glaube ich, die erste Linux-Distribution, ja, die es überhaupt gibt. So, oder
genau, Debian ist ein bisschen später, ja. so als zweiter ungefähr. Mhm. Ja, nee, ich bin ja dann von OpenSUSE auch, oder von SUSE / OpenSUSE dann später nach Arch Linux gewechselt und deswegen waren meine Kontakte mit Slackware, außer es ist dieses große alte Ding, was man irgendwie verehrt, weil es irgendwie zuerst da war. Ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja, aber also gut, dass ihr es so lange durchgehalten habt, dass es euch immer noch gibt. Also viele alte Distributionen sind ja auf dem Weg mal verreckt, verkrepelt, verstorben. Aber Slackware ist immer noch da.
Also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mal da SlaptGet benutzt. Das war so ein Apt-Get-Klon für Slackware, weil die hatten ja dann auch irgendwie keinen so einen richtigen Paketmanager, der so die Dependencies und alles auflöst, und dann sie hatten halt nur irgendwie ein System, mit dem du TargetZ-Dateien, TargetZ-Pakete installieren konntest, aber halt nicht so mit Dependency Resolution und sonst was. Ich habe auch mal gemeint, es ist eine gute Idee, die glibc zu deinstallieren, wovon mich das System nicht abgehalten hat. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Ich war jung und dumm und dachte, ich muss jetzt mal die Pakete aufräumen. Und da war dann so ein großes Paket, das hieß glibc. Und ich dachte, das kommt irgendwie von Gnome. Das ist die GnomeLibc. und habe es deinstalliert und danach war dann das System nicht mehr so
fröhlich.
Ich musste dann von irgendeiner Live-CD booten und dann irgendwie da das Paket wieder runterkrepeln und dann wieder neu installieren. Und also ich musste das Paket von der Live-CD nachinstallieren und dann hat es irgendwie auch wieder getan. Aber
doch, ich erinnere mich, dass du das in irgendeiner Folge schon mal
erzählt hast. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwie erzählt, aber ja, das ist so, das war mit Dings, Slackware.
Ja. Kommen wir zu anderen Porn, Audio-Codecs in JavaScript.
Anderer Porn?
Ja.
Ja.
Naja, jeder.
Jedem das seine.
Genau. Jedem seinen Spaß, ja. Manche machen JS-Porn.
Mhm. Ja, ich meine, man braucht nur den richtigen Fetisch, dann geht das schon.
Ja.
Hm? Ja, das fand ich ganz nett. Also, es gibt da jetzt so eine. Die Audio-Cox.
Da sind wir wieder, ja.
ohne Witz, also github.com/audio-cox, das ist so eine Sammlung für. Alle möglichen Audio und ich glaube, sind da auch Videocodecs drin?
Nee, kein gesehen.
Nee, also alle möglichen Audio-Codecs, die in JavaScript implementiert sind, entweder über irgendwelche Libs, die mit EM-Skripten nach JavaScript kompiliert wurden und dann sind das Wrapper außenrum. Oder so wie ich gesehen habe, zum Beispiel der Flux.js, der ist komplett, so wie ich das interpretiert habe, in JavaScript implementiert und der ist nicht mal so groß. Also wenn man sich mal interessiert, wie Flux funktioniert, kann man sich das vielleicht mal durchlesen. Potenziell. Mhm. Vielleicht auch nicht, aber okay.
Auf jeden Fall Audio-Codecs in JavaScript.
Ja.
Könnt ihr mal durchgucken.
Kann man sich mal angucken.
Wenn ihr es irgendwo braucht, benutzen.
Wenn ihr irgendeinen Browser habt,
der
mir noch Ogg beibringen wollte. Oder Flak?
Ja, also Flak unterstützen ja sehr wenige Browser, glaube ich. Oder wenn man irgendeinen Browser hat, dem man vielleicht MP3 beibringen will, da gibt es schon mehrere. Wobei der Firefox kann das mittlerweile auch, oder?
Wenn das System es kann oder sowas.
Ja, aber dann kann es der Firefox de facto, also dann, naja.
Ja. Jo.
Jetzt bin ich gerade raus. Keith
kommt,
Alexander?
Nee, da kommt schon noch was JavaScriptiges.
Ach so.
Vor Crypto Go-To
Fail. Ja, das ist eigentlich ein Thema, über das der Felix reden wollte. Ich kopiere das mal in die nächste Sendung.
Sehr gut.
Ich habe den Artikel zwar gelesen, aber wenn ich jetzt hier einen Monolog halte, weil ich der Einzige bin, der es gelesen hat, dann ist vielleicht auch nicht so toll.
Nee, kann ich auch nichts zu sagen. Also Keith Alexander macht jetzt Cash Moneys.
Genau.
Seinem Wissen. Ja. Hattest du das nicht vorhin schon erwähnt? Nee.
Wolltest in du der erwähnen? Pre-Show hatte ich es erwähnt und ich wollte es erwähnen. Es ist irgendwie untergegangen. Ich hätte das gerne an das Thema mit dieser anderen tollen Security-Firma drangehängt. Mhm. Ich finde das einfach so.
Wer ist Keith Alexander?
Keith Alexander, vormals, glaube ich, was war, General oder so, war eben der frühere Director der NSA. Der hat sich auch gerne irgendwie so in so eine Battleship-mäßigen, also Battlestation da irgendwie ablichten lassen, so hier, ich bin hier der Commander auf dem Schiff und
cool.
Geht ab, ne? Also hat ja auch so mit den coolsten IT-Laden der USA unter sich gehabt, zumindest was sie so machen. Die machen ja schon interessante Dinge bei der NSA.
Zumindest die meiste Rechenpower, die es gibt on Planet Earth, wahrscheinlich.
Und der ist ja jetzt nicht mehr Director. Und wie es so ist, das Wissen, dass du, wenn du so einen Laden leitest oder bei so einem Laden arbeitest, ich weiß nicht, das ist irgendwie auf einmal nicht weg aus seinem Kopf. Und der hat jetzt bestimmt ganz wenig Rente oder so bekommen und jetzt hat er sich überlegt, könnte mein Wissen ja anderen Firmen anbieten. Zum Beispiel so für die Summe von $1 Million pro Monat. Da darf man sich jetzt nicht dran festhalten. Das geht mir so eher ums Prinzip. Und ich meine, es ist ja auch nicht mal, ich persönlich finde es nicht verwerflich, dass jemand mit dem Wissen, das er in seinem Job oder sonst wo angesammelt hat, nachher noch was tut.
Aber
das ist halt schon nicht so in Ordnung, gell? Also, das hat ein Geschmäckle, wie mir sagen.
Wenn du eine Million dafür nimmst, dann ist es wieder,
dann ist wieder okay. Nee, dann ist wieder okay eigentlich.
Wie?
Achso. Damit kann sich's ja nicht jeder leisten.
Ach so.
Du meinst? Ja, dann muss man zumindest nicht befürchten, dass er das jedem anbietet. Ja. Keine Ahnung. Weiß auch nicht, wie viel davon jetzt einfach nur Hetze gegen diesen bestimmt netten Menschen ist.
Der muss ja nett sein. Der war mal Chef der NSA, ich meine.
Auch, ja. Genau, ja. Der wäre das nicht geworden, wenn er nicht irgendwie nett wäre.
Natürlich.
Ja? Das N in NSA und so. Ja. Mhm. Nette Security Agency.
Die nette Security Agency. Ja, das ist doch was.
Ja, die nette Security Agency von nebenan.
Ja, auf jeden Fall.
Die klopft auch immer an. Nee, die klopfen eigentlich nicht an, die hören nur mit. Ja, macht er jetzt halt vielleicht so.
Ist doch okay.
Und das ist halt auch wieder so ein Ding, wo man irgendwie sich so denkt, ja, nee, es gibt gewisse Sachen, die sollen aus Gründen eigentlich nicht gemacht werden, spätestens weil dann irgendwann so Leute da rausgehen und das auch noch auf dem Privatmarkt verscherbeln.
Ja. Tja. Ja,
ärgerlich.
Hackt ihnen die Hände ab, schneidet ihnen die Zunge raus.
Oh yeah.
Finde ich gut.
Könnte ich eine Firma mit aufmachen.
Die das professionell macht.
Ja.
Ja. Hände abhacken. Gut. Okay. Kommen wir zu sowas ähnlichem. Foursquare.
Hände abhacken? Foursquare?
Ja. Machen die nicht sowas ähnliches?
Sowas ähnliches. Was? Ich habe den Übergang nicht
Also vielleicht verstanden. Haben sie den Designern die Hände abgehackt, als ja. sie das Logo gemacht haben. Vielleicht
ja, das ja auch
darauf hinaus.
Also ich meine, das Logo, das kommt ja schon fast an Airbnb hin.
Das ist auch gerade en vogue.
Ja, so
hässliche Logos machen.
Ja, aber
ist einfach, ist doch nur
die Farbe
ein F,
ist auch ähnlich.
Das ist doch nur ein F mit.
Ja, das ist ja, ja auch wie so ein Flag, das so als Landmark irgendwo mhm. drinsteckt. Ansonsten ist es
ja, das Lustige ist in meinem.
Die Webseite geht gar nicht mehr. Gerade. Lädt bei mir nicht. Oh doch.
Ja, also in meinem Ordner sind die beiden Apps ja auch noch nebeneinander, zufälligerweise.
Airbnb und Foursquare.
Und Foursquare, genau. Weil ich habe halt irgendwie sowas, was irgendwas mit Reisen und mit Orten und so zu tun hat, habe ich halt einen Ordner und dann sind die zufälligerweise nebeneinander. Jetzt mache ich diesen Ordner auf und sehe diese zwei hässlichen Logos, da habe ich eigentlich schon keine Lust mehr. Ja, also.
Habe ich keine Lust mehr.
Ja.
Ja, ich möchte nichts mehr finden.
Ich weiß nicht, also wie benutzt ihr Foursquare?
Nein.
Nein.
Gar nicht? Beide nicht?
Noch nie nicht.
Okay.
Als diese Swarm-App rauskam, ja. habe ich es mal wieder versucht.
Swarm-App?
Ja.
Ja, also Foursquare war ja lange einfach nur eine App. Und das ist ja.
Foursquare war das zu Ding, 90er. Wo du sagen konntest, ich bin jetzt hier.
Ja, ja. Genau. Wo du einchecken kannst und Mayor werden kannst.
Bürgermeister.
Das ist, ja.
Bürgermeister, genau.
Das,
Bürgermeister.
Das war ja die ursprüngliche Motivation von Foursquare, irgendwie so ein Dienst zu sein, so ein bisschen so wie Twitter für Locations oder so, wenn man es genau so, wenn man es irgendwie will. Man hat irgendwie so ein kleines Social Network. Oder man hat ein Social Network, in dem man so unterwegs ist und kann seinen Freunden, Bekannten, was auch immer sagen, wo man denn gerade ist. Jetzt darf der Matt weitermachen.
Ja, das ist eigentlich auch schon alles und mich hat es persönlich nie groß gereizt, weil ich irgendwie auf anderen Wegen mich mit den Leuten, die ich finden wollte, irgendwie kommuniziert habe. Dann kam diese Swarm-App und das hat mich halt irgendwie gerade in so einem Moment erwischt. Da war ich irgendwie, ich glaube, da war ich in Berlin oder so und das war lustig, weil ich da auf einmal feststellen konnte, wie viele andere jetzt gleich irgendwie auch hier in Berlin das machen, weil da war ich halt in dem Setting drin, dass ich sage, okay, gut, ich möchte jetzt mal irgendwie schauen, was andere Leute um mich rum machen. Und mit Swarm konntest du halt irgendwie so sehen, was die Leute ganz in deiner Nähe oder entfernter heute noch so vorhaben.
Wie Leute entfernter?
Naja, also
du unbekannte konntest, Leute.
Nee, Freunde von dir. Also du konntest halt alle deine Facebook-Friends importieren zum Beispiel, ja, und dann hast du halt irgendwie ganz viele da drin, die das alle schon nutzen. Bei vielen meiner Facebook-Freunde ist halt Foursquare irgendwie voll populär. Und dann siehst du halt im nahen Umkreis um dich herum und auch in der Entfernung, was haben die Leute, nicht nur, wo sind die gerade eingecheckt, sondern du kannst bei Swarm dann auch, konntest du so angeben, so, wo gehe ich heute noch hin? Was möchte ich heute noch machen? Also eine Art Aktivitätsvermittlung leiten. Und dann kannst du dich da so dranhängen und du konntest so ein Radar starten, dass wenn du merkst, dass einer in deine Nähe kommt, sowieso. Ich hab's, also ich behaupte nicht mal, dass ich es komplett verstanden habe. Es hat sich einfach nicht mehr richtig angefühlt für mich. Der Hauptgrund war, es hat mir einfach zu viel Batterie gezogen.
Ja, also das Ding ist halt, ich habe ja, also ich habe Foursquare tatsächlich ganz anders benutzt, als du es jetzt gerade beschreibst, Matt. Ich habe das mehr so als Quantified Self Projekt für mich so verwendet. Ich habe tatsächlich auch nur, also ich habe zum Beispiel nicht meine ganzen Twitter- oder Facebook-Freunde importiert, sondern ich habe irgendwie so 10 Leute, die sehen dürfen, wo ich bin. Und ich habe das hauptsächlich so für mich, also ich benutze es auch im Normalfall, so in meinem normalen Tagesablauf benutze ich es eigentlich auch nicht. Nachdem mir jetzt ein Kollege seit Ewigkeiten den Mayer-Titel in unserem Büro gestohlen hat, lohnt sich's für mich das auch nicht mehr.
Muss halt einfach öfter kommen.
Ja, ich bin ja nur eine Woche, einen Tag die Woche im Büro, da bin ich einfach, ist es mir halt einfach unmöglich, da irgendwie was entgegenzubringen. Aber wo ich das halt sehr viel und sehr, sehr exzessiv benutzt habe, ist halt, wenn ich irgendwie im Urlaub war oder mit Freunden irgendwo unterwegs war, um mir irgendwie Anhaltspunkte zu schaffen, wo ich denn war, um entweder selber für mich nochmal zu sehen, okay, wo bin ich denn überhaupt hier rumgekommen, oder um zum Beispiel mal, wenn mich Freunde oder Bekannte oder sonst was fragen, wo warst du denn überhaupt überall, dann hatte ich halt einfach einen Anhaltspunkt, wo ich einfach nachgucken konnte, wo ich mich zumindest eingecheckt hatte. Mhm. Und das ist so für mich so ein Ding gewesen. Diese Social Features fand ich auch ganz nett, weil ich irgendwie mal durch Zufall dann mal mitbekommen habe, dass ich mal, ich weiß gar nicht wo und wie und was, ich habe mich da durch Zufall mal 2 Stunden nach einem Kumpel von mir irgendwo in Bayern in einer Raststätte eingecheckt, und der hat es dann später gesehen und hat gemeint, ja, wir haben uns so knapp verpasst. War dann so eine lustige Geschichte. Jetzt nicht unbedingt irgendwas Weltbewegendes, aber war irgendwie so ganz nett. Aber was mein Problem an diesem ganzen Redesign ist, ist halt, dass Foursquare sich jetzt auch schon mit der Extraktion der Eincheckmöglichkeit, also früher hat man halt alles in einer App gemacht, wie jetzt schon erwähnt, mittlerweile ist es halt so, wenn man sich so nur normal irgendwo einchecken will, zwingt einen Foursquare, dieses Form-App zu installieren, auch wenn man die vielleicht gar nicht möchte.
Weil das ist so wie der Messenger, der aus der Facebook-App raus extrahiert wurde. Genau. Und jetzt muss man den Messenger benutzen, und die Messenger-Funktion aus der Facebook-App wurde ausgebaut. Warum, können sie einem nicht wirklich erklären?
Naja, wahrscheinlich, weil es weniger
mehr
Arbeit.
Apps.
Ja, ich vermute mal, das ist halt. Also ich finde es zum Beispiel ganz nett bei Facebook, weil ich habe halt keine normale Facebook-App auf meinem Handy. Ich habe nur den Messenger, und damit mein Handy vibriert, wenn mich irgendwelche Leute, die irgendwie keine anderen Kommunikationsmöglichkeiten haben, in der Lage sind, mich irgendwie über Chat zu erreichen. Das ist eigentlich der einzige Use Case, weshalb ich das benutze.
Ja, ja, ich würde auf meinem Handy auch fast nie Facebook benutzen. Und ich finde es, also von dem her finde ich es okay, dass ich da jetzt nur einen Messenger habe, den ich nur dafür benutze, weil manche Leute mich auch nur auf Facebook erreichen und ich manche Leute nur auf Facebook erreiche. Aber so dieses Konzept jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, also vorher erst irgendwie alles in eine App reinpacken und jetzt alles in einzelne Apps aufspalten, und dann musst du dir nachher alle Apps installieren und
Und du musst dann halt auch jedes Mal, du hast ja auch noch irgendwie einen Kontext, du musst ja dann dir jedes Mal Gedanken machen, was möchtest du jetzt denn eigentlich tun? Ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, also ich kann schon verstehen, was es für Gründe gibt, das zu tun. Also zum einen ist es wahrscheinlich so der Entwicklungsaufwand. Diese Chat-Funktionalität von Facebook zum Beispiel in 2 komplett unterschiedlichen Apps zu maintainen, ist wahrscheinlich ein deutlich höherer Aufwand, als das nur in einer App zu tun. Und genauso wahrscheinlich die Check-In-Funktionalität bei Foursquare. Bei Foursquare verstehe ich es allerdings nicht, weil die brauchen ja keine zweite, oder die hätten meiner Meinung nach keine zweite App gebraucht. Weil ich glaube, kaum jemand benutzt Foursquare so, dass er sich entweder nur eincheckt oder nur irgendwie guckt, was gibt es denn in der Nähe.
Ja.
Also mit der ganzen Geschichte hat es schon angefangen, mir auf die Nerven zu gehen. Und jetzt richtet sich Foursquare halt auch komplett anders aus. Die sind nicht mehr das Social Network für ich check mich mal hier ein, sondern die wollen das nächste Yelp werden.
Ja, also, genau. An der Stelle kann ich nochmal eingreifen. Ich benutze halt Foursquare nicht. Ich habe halt immer Quibe und jetzt halt Yelp benutzt, weil ich höchstens sehen will, was gibt's eigentlich in meiner Umgebung, was zu weiß essen. Ich, wo ist, genau. Hauptgrund tatsächlich zu gucken, wo ist die nächste Bar, wo ist die nächste Kneipe, was sind die Bewertungen da und wenn ich es gut finde, dann checke ich mich da auch halt ein und sage, ja, ich war da und wenn ich es sehr gut finde, dann schreibe ich vielleicht auch noch einen Kommentar. Mhm. Das ist das, was ich brauche und das brauche ich halt bei Foursquare nicht.
Ja.
Ich meine, da scheinen sie jetzt hinzuwollen, so wie es auf der Webseite aussieht, aber da habe ich halt schon ein anderes Tool, was das
macht.
Sorry.
Ja.
Ingo ist schon sold.
Ja. Nee, also bei mir ist es halt so, ich leide ja auch unter dieser Krankheit, dass ich nichts mehr konsumieren oder kaufen kann, ohne Reviews gelesen zu haben, aus irgendwelchen Gründen.
Ja, weil es so einfach ist, weil es halt zu allem Reviews
gibt. Ja. Und da war es halt für mich bisher so, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, ich bin irgendwo im Ausland in einer fremden Stadt und ich suche jetzt irgendwie den nächsten Coffeeshop, der irgendwie Third Wave compliant guten Kaffee anbietet oder wo ich vielleicht auch irgendwie mal frische Bohnen kaufen kann, die nicht irgendwie 3 Monate im Regal liegen oder so. Dann funktioniert das bei mir eigentlich ganz gut, wenn ich einfach irgendwie nach Coffee auf Foursquare suche. Im Zweifelsfall sehe ich dann auch schon, welche meiner Freunde da schon vielleicht waren. Also ich habe zum Beispiel auch irgendwie gesehen, dass, keine Ahnung, hier in der Gegend in irgendwelchen Restaurants schon mal irgendwie Freunde von mir waren und dann ist das vielleicht ja ein Zeichen für mich, dass ich da vielleicht auch mal hingehen könnte. Das hat schon einen Mehrwert, aber für mich ist halt die ursprüngliche Funktion, die Foursquare für mich mal so dargestellt hat, irgendwie verloren gegangen. Und mittlerweile, ich habe jetzt letztens die App aufgemacht und dann muss ich mich erst durch so ein Tutorial hangeln, wie ich jetzt diese App benutzen muss. Und ich muss jetzt mir irgendwie Keywords ausdenken, denen ich folgen will. Und dann muss ich noch manuell in die Settings dieser App gehen, weil die App jetzt einfach beschlossen hat, sie macht jetzt einfach Background Geolocation und trackt, wohin ich laufe. Um vielleicht mal anzuzeigen, wo ich denn irgendwie, also um vielleicht meinen Freunden anzuzeigen, wo ich denn gerade bin. Aber das ist nicht die Funktionalität, die ich von diesem Produkt erwarte.
Ja, das, also jetzt, wie sie da sozusagen werden, mit dem, dass man es für Discovery benutzt, könnte ich mir das tatsächlich vorstellen. Aber bisher hat Foursquare für mich halt auch irgendwie dahingehend verloren. Also ich habe in letzter Zeit mein komplettes Social-Verhalten wegen ein paar Erfahrungen umgekrempelt und habe nirgendwo mehr irgendwie zeitnah angegeben, wo ich bin, was ich mache oder sonst irgendwas. Ich habe zu viele schlechte Erfahrungen damit gemacht. Also ich habe auch die Erfahrung manchmal gemacht mit so Dingen wie, ich habe ein Foto von irgendwas gepostet, wo ich gerade bin und dann haben Leute das gefunden und gesagt, oh cool, ich bin auch da. Mhm. Aber das passierte eher so einmal im Jahr, wohingegen andere Dinge wie Leute dann dachten, irgendwie so, weil ich jetzt da bin, habe ich die Pflicht, mich mit ihnen auseinanderzusetzen oder so. Das hat mehr kaputt gemacht. Und deshalb habe ich es komplett ignoriert und abgeschaltet und mache jetzt zum Beispiel, wenn ich Dinge auf Instagram poste oder so, dann sind die in der Regel 1-2 Tage alt, die Fotos, was ein bisschen aufwendig ist, aber naja. Und deshalb passt halt auch Foursquare überhaupt nicht in das Schema rein. Also ich hätte es gerne so genutzt, wie Flydi erwähnt hat, mit dem Quantified Self, so ein bisschen tracken, wo ich war, was ich da gemacht habe. Aber es hat sich dann halt immer so social-mäßig gleich aufgedrängt. Also dann will ja immer auch jeder gleich mit dir befreundet sein und dir folgen und bla. Und das, genau das will ich eigentlich nicht. Und wenn das jetzt so ein neues Yelp wird und man das andere abschalten kann, dass es sich die ganze Zeit irgendwo einloggt.
Ja.
Ansonsten erklärt der Airquotes-CEO von denen das in dem einen YouTube-Video ganz gut, was wir zu diesem ganzen App-Splitting.
Okay, der sagt, das ist alles total toll. Oder was?
Der erklärt, warum jetzt. Achso. Also, natürlich.
Er erklärt, warum es
Klammer auf, Parody, ist. Klammer zu. Er erklärt natürlich, welche Apps man jetzt wie für Foursquare wie zu benutzen hat.
Mhm.
So.
Okay, nee. Also du benutzt Foursquare nicht mehr?
Nee.
Oder Flydi?
Also ich bin
Als Yelp-Ersatz?
Als Yelp-Ersatz behalte ich es mal noch auf dem Telefon, gerade weil ich auch irgendwann im September mal wieder in Urlaub möchte und da ist es mir dann schon ganz recht, wenn ich irgendwie mal rumgucken kann, wo kann ich denn mal was essen gehen oder wo kann ich denn irgendwo mal, wie gesagt, einen Kaffee trinken oder sonstige Dinge tun. Dafür ist es ziemlich cool. Gerade auch vielleicht, weil ich jetzt in eine Stadt gehe, also ich gehe demnächst nach Dublin und da war vor kurzem auch ein guter Freund von mir und der hat sich da im Zweifelsfall auch schon irgendwo eingecheckt und seine digitalen Spuren hinterlassen. Somit kann ich da vielleicht auch mal gucken, was ich denn irgendwie schon was ich denn da bevorzugen würde, weil halt schon Freunde von mir da waren zum Beispiel. Also ich würde es jetzt schon noch weiterhin so zumindest als Yelp-Ersatz benutzen, aber die Eincheck-Funktionalität und die ganzen anderen Geschichten, die sind für mich irgendwie jetzt irgendwas so, naja. Es wird alles immer unangenehmer und immer ekelhafter und eigentlich würde ich die Apps gerne löschen. Vielleicht tue ich es nach dem Urlaub, ich weiß es noch nicht.
Du behältst es doch in Wirklichkeit nur wegen dem schönen Icon, weil es so gut zu Airbnb passt.
Weil es so gut in mein Airbnb, ja. Also ich muss ich auch sagen, wo wir bei Redesigns waren, ich habe vor kurzem mal versucht, die Airbnb-App zu benutzen, die neue, und die war ja unter aller Sau. Also ganz, ganz schlimm, da haben einfach von unglaublich vielen Wohnungen haben die Bilder nicht geladen und es wurden irgendwelche Dinge falsch angezeigt und sonst was. Ich glaube, die haben das mittlerweile in einem Update gefixt, aber ansonsten wäre das heute noch ein Mimimi gewesen, aber das war halt auch so, wir mussten dann irgendwie noch einen Laptop rauskramen und sowohl die mobile Webseite als auch die App irgendwie total nicht benutzbar waren. Aber anderes Thema.
Okay, und ich benutze weiterhin nur Yelp, weil mir das total ausreicht. Jo. Okay, und Fleidig kann ja nach seinem Urlaub da dann nochmal erzählen, ob er es runtergeschmissen hat oder nicht. Gut, Audio Extraction from Video.
Audio Extraction.
Ich habe es nicht ganz kapiert, worum es geht.
Ja, also okay.
Ich habe das Video so halb geguckt und gedacht, hä?
Das ist auch so ein Paper, also so ein wissenschaftlich von irgendeiner Uni und deshalb macht es total viel Spaß, das zu gucken.
Okay.
Yeah. Also was sie in den ersten 5 oder 10 Minuten nicht machen, ich kann es gerade nicht aufmachen, weil es halt dann gleich hier Ton einspielt, ist, sie filmen mit einer Highspeed-Kamera ein Objekt und erkennen anhand der Mini-Veränderungen dieses Objekts. Also sie haben halt eine Pflanze und die vibriert ein bisschen, ja. Also wenn du halt irgendwie Schallwellen breiten sich aus und prallen überall dran ab und dann verändern sie das halt minimal. Und sie haben halt das hingekriegt, dass sie das mit einer Kamera so genau aufnehmen, dass sie zum Beispiel, wenn du jetzt eine Pflanze hast, die Blätter so minimal wackeln, vibrieren, wie auch immer, dass sie das nachher anhand von dem rekonstruieren können. Sie sagen nicht genau wie. Also sie machen also wahrscheinlich sowas wie, sie nehmen das Ding in Ruhe auf und danach, also es ist ja, der Versuchsaufbau ist so, sie haben das Ding, haben eine schallsichere, schalldichte Glasscheibe dazwischen und dahinter steht die Kamera. Und dann spielen sie da irgendwie einen Song ab, glaube ich. Also die von Mary Had a Little Lamb, die Akkorde oder so. Und dann können sie danach, nachdem sie das aufgenommen haben, auswerten und sehen halt so mit sehr viel Rauschen und allem natürlich so in ungefähr das Audiosignal auch.
Also sie können danach sagen, das war der und der Song.
Ja, so genau geht das anscheinend.
Okay,
das ist krass. Und das machen sie erst mit einer Pflanze und dann machen sie es mit einer Chips-Tüte, wo das halt auch, also du kannst es halt an allen Dingen machen, die, sag ich mal, relativ dünn sind, die relativ gut auch vibrieren können.
Die halt eben
Resonanz versetzt werden können. So. Und das machen sie die ganze Zeit mit irgendeiner Highspeed-Kamera. Ich würde sogar sagen, die muss natürlich auch noch ziemlich genau aufnehmen, also ziemlich viele Pixel haben, weil wenn du ansonsten da wird ja ständig wird auf so ein Bild von so einem Video wird ja gemittelt und du musst wahrscheinlich auch noch irgendwie RAW-Video nehmen, weil wenn du da irgendwie Kompression drüber hast, dann flattert da, also dann ist ja allein wegen der Kompression ist schon an den ganzen Bildkanten und so das Ding die ganze Zeit am Flirren. Aber das haben sie wohl irgendwie hingekriegt und am Schluss kommen sie eben noch drauf und da setzt bei mir jetzt das Verständnis aus, dass sie das auch mit einer normalen Kamera hinkriegen, weil normale Kameras irgendwie Rolling Shutter haben und das habe ich nicht verstanden, das haben sie auch nicht wirklich erklärt. Kurzum, es gab bisher ja immer so irgendwie so angeblich so Lasermikrofone, mit denen du halt auch die Vibration einer Glasscheibe, wenn jemand sich in dem Raum befindet, abhören kannst. Jetzt geht das halt auch, wenn du durchgucken kannst. ja, ist nicht schlecht.
Ja, ist definitiv nicht
schlecht. Also ist auf jeden Fall krass, dass die Leute auf sowas kommen und dass es tatsächlich funktioniert.
Die nette Agency von nebenan freut es bestimmt.
Dass sie jetzt auch, wenn sie nur eine Plastiktüte mit einer tollen Kamera beobachten, wissen, was in dem Raum gesprochen wird.
Ja, genau. Also die Frage ist halt, wie weit sich das noch entwickeln lässt. Weil das eine ist, jetzt gerade dich abzuhören, indem man jetzt eine Highspeed-Kamera von da draußen dich filmen lässt. Das andere ist, ob du vielleicht irgendwann später Videomaterial in die Finger bekommst und die ganze Algorithmik und so weiter so sophisticated ist, dass du es auch nachträglich, also wenn es gar nicht damit mit dem Zweck aufgenommen war, noch verwerten kannst. Man denke an sowas wie gerichtliche Verwertbarkeit bei Gerichtsverfahren. Wenn du dann nachher irgendwie, ihr kennt bestimmt alle die Szene aus der Staatsfeier Nummer 1, wo sie so, ja, und jetzt enhance, jetzt drehen wir uns 3D-mäßig drumrum. Das wird natürlich weiterhin nicht gehen, aber wenn sie sagen können, ja, wir können hier nachweisen, dass er zu diesem Zeitpunkt das und das gesagt hat, weil wir diese Chipstüte hier irgendwie aus dem Leben aufgenommen haben. Das hat schon einen echten CSI-Charakter irgendwie. Aber ich glaube, das so ist noch lange hin.
Mäßig, ja. Aber.
Der eigentliche Grund, warum Handykameras immer besser werden, ja.
Ja,
dass das geht.
Damit die Leute mehr Videos von der Welt machen und damit die NSA mehr Daten speichern kann.
Nur deswegen.
Und dann später auswerten kann, was da gesagt
wird. Genau, verdächtigt jeden mit einer Plastiktüte.
Warum haben sie eine Plastiktüte über dem Kopf?
Genau.
Ja.
Einfach mal durch den Supermarkt laufen, Leute mit Plastiktüten anpöbeln, warum sie dich überwachen wollen. Ist auch eine super, super Aktion. Was fällt dir denn eigentlich ein hier?
Du weißt doch, meine Schallwellen können sich dadurch und so.
Ja, das sind die
Gehirnkontrollstrahlen.
Die werden durch die Plastiktüten reflektiert.
Ja.
Sehr gutes Ding. Terraforming.io.
Terraform.io.
Oh, Terraform, ja, okay.
Ja, ist jetzt schade, dass Felix nicht da ist. Eigentlich wollte ich mit dem darüber diskutieren, aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz nettes Projekt. Und zwar ist es eine Software, mit der man Infrastruktur skripten kann. Und zwar jetzt nicht so, also jetzt kein Deployment von irgendwelchen Applikationen, also nicht die Art und Weise, wie man Applikationen auf irgendwie seine Hardware bringt und auch nicht die Art und Weise, wie man Software auf Hardware oder virtuelle Maschinen bringt, sondern wie man die Infrastruktur bereitstellt. Also das ist mehr oder weniger eine Möglichkeit über eine Domain-Specific Language, seine komplette Infrastruktur zu skripten. Also man kann jetzt sagen, ich habe jetzt eine Latte von Providern, die bieten mir DNS an und dann gib mir doch mal einen DNS-Eintrag und konfiguriert mir den. Dann kannst du sagen, okay, du möchtest jetzt mal vielleicht einen Load Balancer haben, dann konfiguriere mir doch mal einen Load Balancer, gib dem die IP-Adresse von dem DNS-Eintrag oder andersrum, gib dem DNS-Eintrag die IP-Adresse von diesem Load Balancer und gib mir mal hier ein Storage Array und konfiguriere mir mal das und gib mir mal hier eine Latte von Servern, die ich vielleicht mal als Application Server benutzen will und so. Und so damit kann man das quasi dann so zusammenskripten.
Okay, also nicht das, was Puppet und Chef so machen?
Nee, ganz und gar
sondern,
nicht.
Sondern einfach eine Ebene eigentlich drunter. Oder? Nee, drüber.
Drüber. Naja, benutzen, also du kannst quasi dann dein Deployment noch mit an Terraform ranhängen. Und dann sagen, okay, du führst jetzt darauf, auf den Maschinen, die du da jetzt provisioniert hast, führst du jetzt, andersrum, auf den Maschinen, die du da jetzt dir hast bereitstellen lassen, die provisionierst du dann mit Puppet oder Chef zum Beispiel. Also die Idee ist halt einfach, du hast deine Infrastruktur und deine Dokumentation mehr oder weniger in ausführbaren Dateien in Code und das in versionierbar rumliegen. Und wenn du irgendwas daran ändern willst, dann änderst du da ein bisschen was im Code, checkst es ein und führst ein Skript aus und das sorgt dann dafür und das baut dann deine Infrastruktur um.
Haben die denn jetzt schon so vorgefertigte Agents, die man irgendwie benutzen kann? Mhm. Oder?
Also die unterstützen schon eine ganze Menge an APIs. Ich habe jetzt, also sie unterstützen auf jeden Fall das ganze Amazon-Zeug. Sie benutzen DigitalOcean, Rackspace, warte mal hier, Provider. Amazon, Cloudflare, Consul, DigitalOcean, DNS Simple und Heroku.
Das sind jetzt mal die ersten, die
genau,
dabei sind.
Genau.
Also es ist noch ein relativ junges Projekt.
Ist ein relativ junges Projekt, allerdings von einer Firma, die schon sowas relativ oft macht, nämlich HashiCorp. Und das sind die Leute, die unter anderem für Vagrant zuständig sind. Also das ist die Firma hinter Vagrant unter anderem auch. Und die haben da auch noch eine Möglichkeit, Plugins zu skripten, womit man das erweitern kann und so. Ist eigentlich ganz nett und interessanterweise auch in Go geschrieben, wie ich rausgefunden habe auf dem GitHub Repository. Also sieht bis jetzt interessant aus.
Jetzt warst du kurz weg.
Ja, ich weiß nicht, meine Internetleitung hat gerade irgendwie Schluck auf. Ich hänge zwar am Kabel und ich habe vorhin mal einen Speedtest nebenher laufen lassen, aber irgendwie ihr seid bei mir auch ab und zu mal weg. Ich weiß nicht, entweder Skype hat ein Problem oder mein Upstream macht irgendwie Probleme. Ich weiß es nicht.
Kannst du das letzte nochmal wiederholen?
Entweder Skype hat ein Problem oder mein Upstream hat ein Problem.
Nee, ja, ich meinte das, was du davor gesagt hast, so Terraform, aber gut.
Ich glaube, das Letzte war, dass es Plugins gibt und dass man das damit auch erweitern kann und dass es alle möglichen APIs bis jetzt schon unterstützt und erweiterbar ist und dass es in Go geschrieben ist.
Das heißt, ich kann mir auch mein eigenes Plugin in irgendeiner Sprache schreiben und dann da noch mit dranhängen, oder?
Ich würde jetzt davon ausgehen, dass das Plugin auch in Go geschrieben sein muss, aber so genau habe ich mir die Dokumentation dazu noch nicht durchgelesen. Ich würde jetzt mal vermuten, das sollte dann auch in Go sein.
Okay.
Aber man kann dann halt auch zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, es gibt glaube ich auch irgendwie die Möglichkeit, Shell-Skripte auszuführen, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich habe mir mal nur so ein bisschen die Dokus überflogen, aber noch nicht so richtig reingelesen.
Okay, also das hast du noch nicht ausprobiert.
Nee, ich benutze gerade was Ähnliches, um so, also das ist irgendwie das Buzzword dafür ist Cloud Orchestration. Ich benutze momentan Amazon OpsWorks, was auch so ein bisschen was Ähnliches ist, allerdings nicht so richtig skriptbar oder so, sondern da klickt man sich dann halt seine einzelnen Sachen in einem Webinterface zusammen und provisioniert die dann mit Chef. Also bei Amazon ist es halt so, da hast du dann irgendwie, du hast irgendwie einen Stack und das ist dann halt so deine Applikation, die du halt haben möchtest und dann hast du da Layer und das ein Layer kann zum Beispiel jetzt ein Webserver sein oder ein Application Server oder irgendwelche Datenbank Server oder sonstige Geschichten, die kannst du dann automatisiert mit Chef provisionieren und dann hast du quasi noch Applikationen, die darauf dann wiederum deployed werden. Und das ist halt eine proprietäre Lösung, die halt von Amazon kommt. Und mit diesem Terraform hast du halt eine Lösung, die mehr oder weniger flexibel ist, um auch im Zweifelsfall es zu erlauben, den Provider zu wechseln und einfach deine Skripte ein bisschen anzupassen. Aber dann musst du halt nicht deine komplette Infrastruktur komplett nochmal in dem Webinterface neu zusammen konfigurieren, sondern du hast es halt.
Würde also reichen, das alles nochmal ablaufen zu lassen, bloß für einen anderen.
Genau, also ich würde mal vermuten, dass sich die Provider in ihren Möglichkeiten doch schon relativ stark unterscheiden, dass man die Skripte ein bisschen anpassen muss. Aber im Großen und Ganzen wird es dann wahrscheinlich halt dabei bleiben, du lässt die Skripte dann nochmal durchlaufen, du lässt dann deine Provisioners da drauf los und dann hast du die Infrastruktur wieder bei einem anderen Provider am Laufen. Und du musst es halt nicht alles irgendwie von Hand zusammenbauen und irgendwie jetzt überlegen, okay, ich brauche jetzt wieder hier einen Webserver und da einen DNS-Server und hier einen Load Balancer, sondern das ist halt schon alles ausführbar. Das ist eigentlich das Coole. Und es gibt natürlich auch dann noch die Möglichkeit, wenn sich so ein Projekt mal ein bisschen weiterentwickelt, dann gibt es da mit Sicherheit auch Tools, womit du dir dann deine Infrastruktur schön visualisieren kannst und so. Sodass du dir quasi deine Netzwerkgrafen und sonst was aus diesem Tool raus generieren kannst. Das könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es das geben wird. Also finde ich interessant. Wie gesagt, ich benutze jetzt momentan ein anderes Produkt für sowas. Allerdings ist das jetzt auch keine Infrastruktur, wo ich so tausende von Servern irgendwie zu verwalten habe. Und da ist es jetzt, sind die Schmerzen relativ gering oder wären relativ gering, das jetzt auf einen anderen Provider umzustellen.
Ah ja, klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Projekt, wenn man mal ja, vor allem, wenn man mal doch neu anfängt, irgendwie seine Infrastruktur einfach zusammenzuklicken. Ja.
Also ich glaube, das ist jetzt in Sachen Neuanfang, ist es, glaube ich, kein Tool, was man jetzt benutzen möchte, wenn man sich mit der ganzen Webhosting und sonst was Geschichte neu auseinandersetzt. Also ich glaube, das hast du jetzt aber auch nicht mit Neuanfang gemeint, sondern eher so, wenn man jetzt
mal
irgendwo
mal wieder neue Infrastruktur
aufbaut. Genau.
Ja. Also, man sollte schon ein bisschen was mit Infrastruktur bisher gemacht haben. Vielleicht weiß man es sonst auch gar nicht wirklich zu schätzen.
Ja.
Sonst weiß man auch gar nicht, was man braucht.
Genau. Ja. Und aber wenn man so auf der grünen Wiese, sage ich mal, so meintest du ihn.
Genau.
Oder? Ja.
Sehr schön. Gut.
Okay. GitHub Pages ist auch neu.
Ja, GitHub Pages.
Genau. Ja. GitHub Pages kriegt jetzt Jekyll 2.2. Das heißt im Wesentlichen, es gibt jetzt Native Support für Coffee und SAS und SCSS, also auch SAS.
Ne? Das andere SAS?
Genau. Ja, das ist ja einfach nur. Ja,
also SAS hat SAS ist irgendwie Whitespace significant und SCSS ist mit geschweiften Klammern außenrum.
Ja. Und dann haben sie noch die Markdown Engine ausgetauscht, weil die irgendwie ein bisschen coolere Sachen kann. Collections klingt ganz interessant, weil es das Ganze halt ein bisschen flexibler macht und von dieser, also bisher war halt Jekyll immer so ein, ja, du machst halt irgendwie, es ist halt irgendwie sehr als Blogging-Engine irgendwie eingerichtet. Du hast Posts und Static Pages und man muss das ein bisschen freier definieren, dann kann man auch mehr damit machen und ich glaube, das erlauben die Collections jetzt halt einfach.
Ja.
Also manchmal hilft es einfach, wenn man Dinge generischer benennt und schon merkt man, oh, man kann auch viel generischere Dinge damit machen.
Ja, das ist tatsächlich, aber mit dem alten Jekyll war das eigentlich nicht so trivial. Ich habe ja da mal Octopod gebaut, was ja auf, also das war unsere erste Binärgewitter Podcast-Engine. Die auf Octopress basiert war und Octopress benutzt ja auch Jekyll im Hintergrund. Und da musste ich mich dann quasi auch auf Code-Ebene bis zu Jekyll vorarbeiten und den Code lesen. Und das war alles nicht so trivial, weil das halt alles wirklich darauf ausgelegt war, irgendwie so in, sagen wir mal, wenn man irgendwie mehrere Dinge in Anführungszeichen hat, die man verarbeiten möchte, dann sind das im Normalfall für Jekyll halt alles irgendwie Blogposts. Und da allein mal irgendwie mehr Metadaten reinzukriegen und da ein bisschen das Handling anders zu machen und irgendwie andere URLs zu generieren und sonst irgendwas, das war sehr anstrengend, muss ich sagen. Also zumindest in der alten Version von Jekyll, das ist jetzt hoffentlich besser geworden. Also ich habe die Doku noch nicht angeguckt, aber ich denke, das könnte cool sein.
Ja, und zu guter Letzt kann man noch JSON-Daten ablegen und da, also in den Files auf diese Daten besser zugreifen. Ja, nicht verkehrt so. Ja, ich bin gespannt. Wir setzen, also bei einem Projekt, wo ich dem letztes umgestellt habe, das sind die mobilen Maultaschen, setzen wir jetzt Jekyll ein, beziehungsweise GitHub Pages, weil wir einfach eine Open-Source-Lösung brauchten und das mit dem Hosting da dann ganz easy war. Ich werde mir das demnächst mal anschauen, ob das irgendwas für uns in dem Sinne bringt, aber ich glaube nicht, die Seite ist so klein. Ja.
Ja, also die jetzige Binärgewitter-Sache läuft ja jetzt auf Heroku.
Jo.
Also nicht mehr auf GitHub Pages.
Ist auch keine statisch generierte Seite mehr, genau. Sondern ist jetzt mehr oder weniger so was Semi-Statisches. Also das ist eigentlich die ganzen Seitenaufrufe, die werden dynamisch generiert. Wir haben allerdings den Cache auf 11 hochgedreht. Und das heißt, also ich glaube, wir cachen, glaube ich, jede Seite 15 Minuten oder so. Das heißt, im Zweifelsfall dauert es beim ersten Aufruf ein bisschen länger, bis die Seite generiert ist und danach ist dann alles im Cache und wird sehr zügig ausgeliefert. Und das macht bei unserem Podcast, wo jetzt dann doch schon ein paar so Podcast-Clients drauf einschlagen, macht das bisher keine großen Probleme. Mhm. Aber ich meine, generell ist es halt schon so ein Static Site Generator, der hat halt schon seine, seine Vorzüge. Also allein die Tatsache, dass du da halt keinen Code auf dem Server exploiten kannst, weil es halt nur HTML ist, ist halt schon irgendwie cool, finde ich. Also da braucht man sich halt auch, wenn man irgendwie so normal Webprogrammierung macht, dann hat man ständig irgendwie im Hinterkopf, oh Gott, mache ich da jetzt eine Sicherheitslücke auf? Bin ich irgendwie im richtigen Scope? Bin ich irgendwie, gibt es da eine Möglichkeit, Daten abzufragen, die eigentlich nicht abfragbar sein sollten? Wenn du so einen Static Site Generator baust, dann ist es halt völlig egal.
Ja, wir wollten uns eigentlich diese Sendung noch ein bisschen mehr mit Static Site Generators beschäftigen, aber wir haben gerade entschieden, das dann doch in die nächste Sendung zu schieben, jo. Oder Matt?
Ja, also wir können ja...
Weil da brauchen wir jetzt doch nochmal zu lange, aber da werden wir dann nochmal näher auf Jekyll und Hyde, Sinatra und Gitter Pages und so weiter und so fort eingehen. Falls ihr da Fragen habt, so, Matt hat sich da ein bisschen mit beschäftigt, glaube ich, in letzter Zeit, weil du ja auch so eine neue Sache gesucht hast, könnt ihr nochmal in die Kommentare posten, dann berücksichtigen wir das vielleicht für die nächste Sendung. Kommen wir zum Lazy-Foo, oder gab es jetzt noch was zu Gitter Pages zu sagen?
Nee, ich glaube, wir waren da soweit jetzt durch. Ich würde halt da mal sagen, da können wir vielleicht mal gucken, ob wir vielleicht nächstes Mal ein bisschen weniger News machen, dass wir dann die Themen noch ein bisschen reinbringen. Genau. Aber das werden wir dann schauen.
Es darf einfach nicht so viel passieren, die nächsten
Sommer. Es ist gerade Sommer, da ist jetzt eigentlich, passiert eh nicht viel, habe ich.
Wir drehen jetzt einfach an, wir drosseln jetzt einfach mal das Internet, ja?
Ja.
Und zwar das gesamte Internet.
Gut, wir hatten ja diesmal auch 3 Wochen abzuhandeln. Nächstes Mal sind es ja nur 2, deswegen. Ja.
Nee, und selbst wenn, da müsst ihr jetzt einfach mit klarkommen. Wir drosseln das ja nur, also für eine bessere Experience für euch.
Genau, mehr Qualität statt Quantität.
Genau, wir lernen bei Telcos.
Ja, wir verkaufen euch das dann auch teurer.
Oh yeah.
Ich sollte nicht so viel Blödsinn erzählen. Lazy-Foo.
Lazy-Foo. Genau, ich habe 12factorapp.net, 12factor.net. Das ist so, würde ich mal sagen, im Groben sind das Best Practices für, wie baut man denn heutzutage eine moderne, gut funktionierende App und was braucht man dazu? Also irgendwie so, dass man seinen Code versioniert und dass man automatische Deployments hat, ist mittlerweile schon klar und da sind halt noch ganz viele andere Dinge erklärt. Wie geht man mit Abhängigkeiten um? Wie konfiguriert man Sachen? Wo konfiguriert man Sachen? Und so weiter und so fort. Das finde ich muss man nicht unbedingt religiös betrachten, aber ist zumindest mal ein guter Anfang, wenn man sich mit sowas mal beschäftigen will und finde ich, ist wert, mal gelesen zu werden. Jo.
Sonst noch okay, ich habe angefangen, das zu lesen und habe gedacht, naja, ich baue so wenig Apps und ich bin jetzt auch kein DevOp und deswegen
warum denn eigentlich nicht? Du bist doch eigentlich prädestiniert dazu, DevOp zu sein, Ingo.
Nee, eigentlich nicht.
Warum nicht?
Nee, ich mache zu wenig Entwicklung dafür.
Ja, aber bei DevOps geht es ja jetzt nicht unbedingt um Entwicklung.
Ja, da können wir nächstes Mal doch drüber reden.
Ja, sag mal so, diese DevOps-Geschichte, die spielt bei der 12-Factor-App auch mit rein.
Ja, deswegen, genau, ich habe angefangen, es durchzulesen, habe gedacht, klingt interessant, brauche ich aber jetzt nicht. Und deswegen, aber wenn ihr es braucht, wenn ihr viele Apps bastelt, verdammt.
Was ist passiert?
Sorry. Ja, hättest du mal eine App gebastelt?
Genau. Ja,
hättest Apps bauen sollen, sonst.
Mein Musikantenknochen gerade angestoßen, der musiziert.
Das ist eine traurige Geschichte.
Ja, die traurigste, die du heute gehört hast, vielleicht schon.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, also 12-Factor. Guck euch das mal an, wenn er Apps baut. Vielleicht passt das ja. Gut, dann Your Bug Report Sucks.
Ja, das ist einfach so ein bisschen mal da. Ich glaube, da hatte jemand einfach mal einen Wutanfall, weil er die ganzen Tag schlechte Bug-Reports gekriegt hat. Und der hat mal runtergeschrieben, wie man denn, was denn irgendwie einen schlechten Bug-Report ausmacht und was einen guten Bug-Report ausmacht und wie denn so ein guter Bug-Report aussehen kann. Also zum Beispiel, also ich bekomme das ja auch immer mal wieder bei so Support-Anfragen von irgendwelchen Kunden und sonst was mit, dass da halt irgendwie steht, irgendwie Ding funktioniert nicht, warum? Aber dass man irgendwie die Schritte erklärt, wie man zu diesem Punkt gekommen ist und was man schon ausprobiert hat und auf was von einem System man unterwegs ist und dass man den ganzen Kontext außenrum mal ein bisschen erklären soll, das ist vielen Leuten halt einfach nicht bewusst oder es ist ihnen vielleicht bewusst und sie sind zu faul, es zu machen oder so. Und darum geht's auf dieser Seite. Also jeder, der mal irgendwie mit Bug-Reports zu tun hatte oder Bug-Reports schreiben möchte oder irgendwelche Dinge reporten möchte, kann sich das mal angucken. Ich finde, das ist irgendwie so ein ganz netter Ansatz.
Ja, also was mich gestört hat, ist hier Bug-Report sucks. Also ich meine, gleich mal mit der Negativkeule irgendwie draufhauen und dann erklären, warum man das doch nicht findet, dass sie alle so blöd sind, sondern wie man es besser macht.
Naja, das ist Linkbait. Also das ist halt, wenn du halt dann deine Webseite schon so nennst, dann klicken vielleicht mehr Leute drauf, weil sie wissen wollen, was denn da jetzt tatsächlich steht.
Ja. Dafür fand ich das den Inhalt dann langweilig. Also teilweise Common Sense, weil viele, wenn du viele Bug-Report-Sachen nimmst, also Tracker nimmst, die machen ja schon das Richtige, die fragen dich halt schon die richtigen Sachen ab. Also wenn ich Bug-Reports irgendwo aufmache, die fragen halt genau diese Sachen, die da drin stehen, so ab. Du kommst gar nicht andersrum rum.
Hatte ich tatsächlich noch nie. Also ich meine, das mag auch daran liegen, dass ich so Bug-Reports zu fast 100% auf GitHub abschick. Und da hat man halt, da macht man halt ein Issue auf und da steht aber halt, da kannst du einen Titel reinschreiben und dann kannst du deinen Text dazu reinschreiben, aber da bist du relativ frei, was du jetzt da tatsächlich selber reinschreibst.
Und vielleicht sollte GitHub dann mal noch so ein Template irgendwie mit einbauen.
Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Das Problem ist, so ein Issue kann ja auch sein, ein Verbesserungsvorschlag oder nur eine kleine Änderung oder sowas.
Genau, aber dann könntest du oben auswählen, was willst du einen Bug-Report aufmachen, dann gebe ich dir hier dieses Template schon für. Aber wie gesagt, ich kenne mehrere Bug-Tracking-Systeme, die genau in der Art die Sachen schon so abfragen. Und deswegen war mir das jetzt gar nicht so bewusst, dass man es auch anders machen kann.
Also kann natürlich auch sein, okay, das sind dedizierte Bug-Tracking-Systeme, die sind dafür gebaut worden, im Gegensatz zu GitHub, was ja alles Mögliche kann. Ich finde es aber allerdings auch gar nicht so schlecht, wenn man den Leuten nicht so hohe Hürden setzt, weil sie dann vielleicht eher Bugs reporten, statt dass sie vielleicht sagen, okay, wenn ich mich jetzt in 5 Schritten durch so einen komplizierten Bug-Tracker klicken muss, dann lasse ich es halt. Dann umgehe ich die Bugs vielleicht lieber und baue mir einen Workaround.
Wenn du dafür dann nur scheiß Bug-Reports kriegst, die du auch nicht fixen willst.
Ja, die Idee ist vielleicht, die Leute so zu sensibilisieren, dass sie vertretbare Bug-Reports schreiben, aber ihnen nicht die Hürden so hoch zu setzen, dass sie es nicht tun. Und ich glaube, die Seite, die zielt jetzt eher darauf ab, Leute irgendwie, Leuten das beizubringen, dass es halt für einen Entwickler echt blöd ist, wenn man irgendwie nur schreibt, er ist kaputt, sondern dass man das halt auch auf eine Art und Weise machen kann, dass der Entwickler was so, also man muss ja nicht zwingend alle Punkte, die da drin stehen, berücksichtigen, sondern man kann das ja vielleicht mal einfach als Best Practice nehmen und dann irgendwie das auf seinen Fall anwenden, statt dass man irgendwie den Leuten schon im Bug-Reporting-System irgendwie Steine vor die Füße wirft.
Ja, es ist halt immer so ein, man muss sich ein Stück weit immer entgegenkommen.
Also genau.
Ich muss als derjenige, der den Bug-Report schreibt, verstehen, dass es nicht nur was, also dass es nichts bringt, wenn ich dem nur sage, nee, kaputt, sondern ich muss dem irgendeinen Anhaltspunkt liefern, was es denn sein könnte. Ja. Und auf der anderen Seite muss aber der Systementwickler auch verstehen, dass ich mich nicht damit befassen will, wie deren Firma oder so intern aufgebaut ist. Ja, also ich kenne ganz viele Bug-Tracker von irgendwelchen Open-Source-Projekten oder meiner Lieblingsfirma, die da nicht Open-Source-mäßig dabei ist, Apple. Das ist einfach ein Pain
denen einen Bug-Report zu schicken. Also das fängt schon damit an bei Apple, wenn du irgendwie für iOS oder macOS einen Bug reporten willst. Du musst eine Category auswählen. Die sind alle völlig bescheuert, die Categories. Da kann ich eigentlich immer nur CoreOS auswählen oder so. Also bei der iOS 8 Beta, da haben sie dann ja sogar noch irgendwie die Bug-Reporter-App noch integriert, aber das war ja irgendwie nur eine Webview. Das ist einfach bescheuert. Die meisten Bugs, die einem so im täglichen Leben auffallen, die haben nichts mit irgendwie Accessories oder sonst was zu tun, sondern das ist halt dann einfach irgendwie, die Phone-App stürzt ab. Ja, aber das gibt dann keine Kategorie dafür. Das sind völlig willkürliche Kategorien, die irgendjemand bei Apple vor 10 Jahren festgelegt hat. Und genauso ist es bei anderen. Also ich will mich auch zum Beispiel nicht drum kümmern müssen, welche Subkomponente das jetzt überhaupt sein kann. Es wäre sinnvoll, wenn ich als derjenige, der den Bug-Report schreibt, okay, das betrifft die und die Version und ich sag dir noch mein Environment dazu und ich leg dir noch einen Crash-Dump von meiner Konsole oder so mit rein. Das ist das eine Entgegenkommen, aber das andere Entgegenkommen ist, als jemand, der den Bug-Reporter bereitstellt, fragt nicht Informationen von dem Benutzer ab, die er einfach nicht wissen kann oder will, weil er einfach nur das Ding benutzen will. Mhm. So.
Genau. Also ich denke, da ist es eher so, dass man möchte seine User so ausbilden, dass man ihnen die Werkzeuge in die Hände gibt, sinnvolle Bug-Reports zu schreiben. Aber ich glaube, man möchte es halt nicht so machen, dass sie dann davon abgeschreckt sind und lieber die Bugs umgehen oder damit leben, weil es zu viel Aufwand ist, jetzt einen Bug-Report zu schreiben. Also ich hatte da letztens irgendwie einen ganz netten Fall. Ich habe einen Chef-Cookbook benutzt, um irgendwas aufzusetzen. Ich hatte da einen Fehler drin. Ich habe da irgendwie den Code reingelesen. Ich konnte da jetzt nichts Falsches an dem Code feststellen. Ich habe einen Bug-Report geschrieben, habe gemeint, ja, okay, ich habe hier Chef in der und der Version, in der und der Umgebung. Hier ist ein Stacktrace von dem, was falsch läuft. Was passt da nicht? Und ich glaube, ungelogen, ich bin dann irgendwie, ich habe Feierabend gemacht und am nächsten Morgen habe ich dann irgendwie in meinen E-Mails die Kommentare dazu gesehen. Dann hat sogar noch jemand anders den Fehlerbericht gesehen, hat gesehen, okay, das ist jetzt ein Problem mit einer neueren Version von Chef, hat einen Pull-Request hingeschickt und wenige Stunden später war der Bug gefixt. Als ich dann montags wieder angefangen habe zu arbeiten, konnte ich dann quasi das Cookbook einfach updaten und das hat für mich funktioniert. Und das ist so ein Prozess, der ist halt, sagen wir mal, niederschwellig genug, dass ich dann sagen kann, ja, okay, den Bug-Report zu schreiben, das hat mich keine 5 Minuten gekostet. Und wenn ich dann dafür sorge, dass halt auch für andere Leute der Bug gefixt ist, dann ist es doch cool.
Jo. Okay, gehen wir mal weiter, oder?
Ja.
Also schreibt bessere Bug-Reports, lest euch das mal durch und wenn ihr das nächste Mal einen macht, denkt vielleicht so an 2, 3 Sachen, die da drin stehen.
Genau, denkt einfach mal mit.
Genau, schaltet euer Gehirn ein, denkt einfach mal mit. Das ist die Quintessenz, die wir euch alle 2 Wochen predigen.
Genau, einfach mal mitdenken.
Ja.
Der mitdenkt, gewinnt.
Genau. Ja. Was ich noch habe, ist ein Dokument, was jetzt nicht unbedingt für alle Leute interessant ist, aber für Leute, die jetzt mit Ruby oder mit Rails im Speziellen entwickeln, nämlich der Factory Getting Started Guide. Und das ist einfach so ein ganz nettes Dokument, wo mal die ganzen Features von Factory Girl erklärt sind und so mit Codebeispielen, wie man es anwendet. Also Factory Girl ist ein Ruby-Gem, mit dem man Testdaten für Tests generieren kann. Also im Speziellen kann man dafür seine Models-Datenbank-Einträge anlegen, um dann irgendwie bestimmte Dinge zu testen. Oder man kann damit Mocks und Stub-Objekte anlegen und so weiter. Ist ein cooles Gem. Der Guide ist ganz nett geschrieben. Kann man sich mal angucken, wenn man damit arbeitet. Jo, so, das war's von mir. Matt.
Wie sieht man, dass man ein schlechter Programmierer ist?
Ja, das geht auch so ein bisschen Richtung Linkbait irgendwie. Und ich könnte sogar sein, dass das wir in der Sendung schon mal hatten. Es ist mir einfach die Tage noch mal durch die Finger gelaufen. Irgendjemand auf Twitter hat das erwähnt. Und ich habe mich da mal so ein bisschen reingelesen. Der Artikel ist auch schon recht alt, von 2012. Hat aber immer noch in vielerlei Hinsicht Gültigkeit. Ist auch recht lang, weil es viele, viele mögliche Zeichen gibt, dass man nicht so ein guter Programmierer ist oder dass man den Code nicht so gut geschrieben hat. Es geht, also
ich muss gerade wieder eine Codebase aufarbeiten, beziehungsweise mich in eine andere Codebase reinfinden, genauer in zwei, und bei einer ist es mir leicht gefallen und bei der anderen nicht so wirklich, und das liegt unter anderem an solchen Dingen wie Voodoo-Code und so. Mhm. Und auch solchen, ja, Verhaltensweisen. Und auch da, das ist vielleicht eben gerade so ein Anstoß für die Entwickler unter uns, sich immer mal wieder zu hinterfragen bei dem, was man macht. Man kann sich also irgendwie eine Regel raussuchen und dann mal seinen Code daraufhin untersuchen oder einfach nur zu sagen, okay, wenn ich das nächste Mal code oder das nächste Mal an den Code rangehe, dann schaue ich, ob da irgendwas davon nicht wirklich gut ist und verbessere es gleich mit. Mhm. Also kleine Sachen, das immer wieder ein bisschen verbessern helfen.
Ja, wobei ich aber sagen muss, das ist jetzt ja nicht nur eine Sache, die man auf Code-Ebene festmachen kann, sondern also jetzt bei dem Science You're a Bad Programmer nicht mal unbedingt so sehr, sondern aber bei Science You're a Good Programmer habe ich das oft gesehen, dass es halt auch eher auf so eine mentale Einstellung runtergebrochen ist, so du bist genau bereit, Neues zu lernen, du guckst dich mal um, du also ich habe den Artikel jetzt gerade nicht vor Augen, deswegen müsste ich jetzt mal raten, was dann sonst da noch so drin steht. Aber ich glaube, das ist halt, sind dann auch einfach so Dinge, wie mit was von einem, was ist das deutsche Wort für Mindset, mit was von einer Einstellung geht man jetzt an seine Arbeit ran?
Ja, genau. Es ging also du siehst schlechtes Verhalten siehst du halt immer an den Ergebnissen, wie sie im Code nachher sind, und dass du eher da richtig tickst, merkst du eher selber an der Einstellung, also von einem selber oder auch von jemand anderem, die man so in Gesprächen halt herausbekommt, also wie sich jemand verhält, und der Code ist natürlich nur ein, sag mal, ein Spiegelbild davon.
Genau.
Du siehst an dem Code selten, ob jemand jetzt irgendwie experimentierfreudig ist oder ob jemand da gerne was dazugelernt hat. Ja. Und es ist natürlich viel zu lesen, ich entschuldige mich dafür.
Naja, kann man machen.
Es ist ja Lesefu.
Es ist ja Lesefu, ich meine, deswegen empfehlen wir es ja.
Ja. So.
Gute Sache. Also ich habe es mir jetzt mal auf die Leseliste gepackt. Ich habe es vorhin noch mal kurz überflogen. Ich glaube, ich habe den Artikel auch schon mal irgendwann in den Fingern gehabt. Aber kann man, glaube ich, alle paar Jahre mal wieder lesen. Das altert, glaube ich, nicht so schnell.
Okay, kommen wir zu Mimimi. So, schon fast zum Ende hier, der vorletzte Kategorie. Mimi, was gibt es denn wieder zu weinen, Fladdy?
Ich habe ja vor vielen Monaten habe ich ja diese Monosnap-Screenshot-App gepickt, und die hat jetzt irgendwie in der neuesten Version bei mir die unschöne Angewohnheit, dass sie plötzlich mal irgendwie anfängt, 2,5 GB RAM zu mampfen.
Oh.
Was jetzt irgendwie dafür sorgt, dass ich sie seltener benutze und dann halt nur explizit starte, wenn ich sie brauche. Das ist ja jetzt nicht unbedingt was ich ständig machen möchte, so, und im Zweifelsfall reicht es mir momentan auch einfach mit den Mac OS X Keyboard Shortcuts Screenshots zu machen und die irgendwo in den Chat zu pasten oder so. Das Interessante an Monosnap ist ja auch, dass man da Bilder annotieren kann, und diese Funktionalität, die brauche ich halt auch nicht besonders oft.
Okay, also, was hast du gemacht? Runtergeschmissen.
Nö, wie gesagt, ich starte das jetzt einfach nur explizit, wenn ich es brauche. Und danach schließe ich es wieder. Ist jetzt momentan gut genug. Die Schmerzen sind noch nicht groß genug, dass ich mir jetzt eine Alternative dazu suche.
Ja, oder gucke, warum er Memory leakt und Bug Report schreibt.
Ja, das ist halt schwierig, weil das ist halt eine Closed Source App, da kann ich halt wenig zu sagen.
Gut, ich habe rumzuheulen über Grub 2 und LVM. Ich mach's kurz, ich habe einen Rechner aufgesetzt, der hatte Grub, einen RAID und auf dem RAID ein LVM, und es ging irgendwie nicht, dass der Grub von dem LVM gebootet hat. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe 3 Stunden damit verbracht, Grub neu zu installieren, Dinge zu tun, zu gucken, ob die Module alle da sind. Es wollte nicht, er hat das RAID erkannt, aber nicht das LVM. Er hat nicht davon gebootet. Ich habe dann einfach das LVM gelöscht und nur das RAID genommen. Das ging dann. Es war keine Ahnung, woran es lag. Also ich meine, das ist ja jetzt kein Setup, was irgendwie total schwierig ist. Es funktioniert 100.000 Mal auf anderen Rechnern. Bloß in dem einen Fall entweder war ich echt, keine Ahnung, so schlecht drauf, dass ich den Fehler nicht gesehen habe, oder es ist eine krude Kombination an Sachen, die dazu geführt hat, dass es nicht funktioniert. Ja, deswegen mein Meme der Woche, Grub 2 und LVM, weil es nicht geklappt hat bei mir.
Sauerei.
Hm. Ja. Und das ist dann so scheiße, du sitzt davor und denkst, das muss funktionieren, es muss. Und es geht einfach nicht. Und du findest diesen verdammten blöden Fehler nicht.
Ich kenne das Problem. Mir hilft da oft einfach, den Rechner mal links liegen zu lassen und irgendwie wegzugehen, weil oft fällt einem dann die Lösung irgendwie unterbewusst ein. Vielleicht auch nicht, aber man guckt dann vielleicht, wenn man ein paar Stunden später wiederkommt, mal an anderen Stellen und findet dann vielleicht doch noch.
Das ist das typische Duschengehen.
Jo, genau. Also Duschengehen ist ein guter Fall. Irgendwie mal eine Nacht drüber schlafen auch. Ich glaube, unser Hirn
dauert zu lang.
Ja,
ja, diese Option stand leider nicht zur Verfügung. Der Server musste an dem Tag abends wieder laufen. Deswegen musste dieses Problem umgangen werden. Dann hatte ich leider nicht die Option. Ja, aber vielleicht hätte das geholfen, das stimmt schon. Gut, GitFlow.
GitFlow float nicht so. Ja,
auch schon vor.
Wer GitFlow nicht kennt, also das ist ein Entwicklungsschema, wie man mit Git arbeiten kann, also eine Vorgehensweise. Da gibt es dann auch Tooling drumrum. Ich benutze es gerade hauptsächlich für Git benutze ich immer Tower. Und die neue Version Git Tower 2, die hat auch GitFlow-Integration und das ist eigentlich ganz nett, weil du klickst dann halt nur noch auf, ja, okay, ich möchte jetzt ein neues Feature bauen, einen neuen Feature-Branch bauen. Davor habe ich GitFlow halt immer nur so, also ohne Tooling benutzt, sondern habe mir halt auch einfach nur so Namenskonventionen daraus gebügelt. Also habe halt gesagt, okay, Features werden in Feature-Branches entwickelt, am Schluss in Develop zurückgemerged und dann werden über Release-Branches die Sachen in Master kolportiert oder gerne auch mal einfach von Develop in Master, wie auch immer. Und jetzt kam bei dem einen Projekt, an dem ich gerade arbeite, es einfach auf, dass wir halt irgendwie mehrere Hotfix-Branches brauchen. Also wir haben halt einfach Bugs, wie Software sie nun mal hat. Und das sind halt irgendwie zwei völlig unterschiedliche. Und ich würde gerne den einen Bugfix von dem anderen unabhängig entwickeln. Und dafür würde ich gerne zwei Hotfix-Branches haben. Aber das lässt GitFlow nicht zu. Das sagt, nee, nur ein Hotfix-Branch. Wie bescheuert ist das denn? Ich habe irgendwie kurz mal danach gegoogelt, habe irgendeine Diskussion da drin gefunden, auch im GitFlow Tooling, GitHub Repo, whatever's, die mich nicht wirklich zufriedengestellt hat mit der Antwort. Und deshalb bin ich dann einfach hingegangen und habe dann halt entweder Bugfixes als Feature Branches verkauft, was nicht gut ist, weil das in ein paar Monaten keiner mehr versteht. Oder hab halt versucht, den Bug ganz schnell in Develop zu fixen, ohne einen eigenen Branch, was auch nicht so gut ist. Ja, so ist es halt. Ich verstehe es nicht, wenn es mir einer erklären will. Ich bin da gerne bereit, es zu verstehen. Ja.
Du sollst halt nicht so viele Hotfixes gleichzeitig machen.
Ja, das ist einfach, wie mir ein früher Kollege immer gesagt hat, mach's gleich richtig, dann brauchst du es auch nicht.
genau, siehst du?
Ja. So, das andere, ist natürlich auch Part meine Schuld. Wer Beta-Software installiert, der leidet. Und eines der Leiden ist, dass ich auf Yosemite nur Xcode 6 Beta installieren kann und damit keine iOS-Apps entwickeln kann. Zumindest auf jeden Fall mal keine, die ich halt in den App Store einreichen kann, weil bei Apple ist das immer so. Apps in den App Store einreichen, kann man nur mit einer Version von Xcode, die entweder eben final released ist oder halt ein Golden Master. Und wir sind bei Xcode 6, also dem neuen SDK für iOS 8, sind wir halt gerade bei Beta 5 jetzt. Das ist noch keine Golden Master, man darf damit nicht in App Store einreichen. Gleichzeitig haben sie sich aber aus irgendwelchen Gründen überlegt, dass unter Yosemite, also macOS 10.10, wenn man das Xcode 5.1 aus dem App Store installieren will, kommt, ja, nö, dein macOS ist zu neu. Ja, und soweit
zu Recht
ich,
auch.
Soweit
was
ich mich
benutzt ihr meine scheiß Beta-Software?
Das ist halt ein First. Also das ich habe, ne, das habe ich davor noch nie erlebt. Vorher ging immer die alte Version auch. Also ich sehe auch wenig Gründe, warum die alte Version da nicht gehen soll. Aber gut, so ist es halt.
Installier dir halt eine virtuelle Maschine.
Genau, zum Kompilieren. Da!
Ja, aber das darfst du doch mittlerweile. Mittlerweile darfst du doch
ja, dürfen ist
auf macOS ein macOS virtualisiert fahren.
Ja, ja.
Ja.
So. Dann noch was aus der Kategorie Mimimi. Also eigentlich ist das eine positive Erfahrung, aber sie hat halt mit Mimimis zu tun. Ich weiß nicht, wie es euch so geht und eigentlich will ich diesen Geheimtipp auch nicht
groß publik machen.
Ich tue es nicht, wir wissen alle, worum es geht.
Der funktioniert. Also der funktioniert gerade noch. Ja. Also bei mir funktioniert der ziemlich gut.
Ja, bei mir auch. Deswegen verrat's lieber nicht weiter.
Okay. Soll ich es hier nicht erzählen und es steht im Pad? Oder?
Nee, du darfst gerne. Ja. Unsere ja. Hörer sind cool genug, dass es auch.
Genau, die benutzen das dann nur in Ausnahmefällen.
Genau.
Also, weiß nicht, anscheinend geht es euch auch so. Ich habe in letzter Zeit festgestellt, wenn man Probleme mit irgendeinem Service hat, also speziell in Deutschland gerade, einfach mal auf Twitter anpöbeln. Bevor man irgendwie Stunden an der Hotline vergeudet oder so, einfach mal auf Twitter anpöbeln. Schon richtig schön deutlich irgendwie sie beschimpfen oder so, auch notfalls. da meldet sich dann im Vergleich zu allem anderen relativ schnell jemand. Und meistens auch sehr direkt. Und irgendwie so meine Erfahrung, habe ich damit bisher immer Probleme gelöst bekommen. Also als wir in Berlin waren vor ein paar Monaten, das Car2Go Komplettsystem mega abgestürzt ist. Ich glaube, ich habe hier davon erzählt. Mhm. Ich bei der Hotline überhaupt nicht durchkam, habe ich sie eben auf Twitter angepöbelt. Da hatte ich innerhalb von 5 Minuten eine Antwort, was das Kennzeichen von dem Auto wäre und sie würden sich drum kümmern. Oder als ich dem letzten Mal mit der Bahn fahren wollte und irgendwie einfach 3 Stunden vorher die Bahn auf einmal mich anpinkte und sagte, nö, dein Zug fällt jetzt aus, habe ich sie erstmal mit dem entsprechenden Zugnamen, also der Zugnummer, irgendwie auf Twitter angepöbelt, was das denn soll, einfach so mal einen Zug ausfallen zu lassen. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der große Bahnkunde, für mich ist das noch irgendwie komisch. Und dass das ja nicht so eine tolle Experience ist, wenn ich seit langem mal wieder Bahn fahre. Und prompt hatte ich irgendjemand von deren Social Media Response Team dran, der sich dann auch drum gekümmert hat, mir zu erklären, was für andere Züge ich nehmen kann und was alles geht, weil, ja. Und das hat funktioniert. So. Auch bei der Post irgendwie, die jetzt die Tage mir ein Paket
im Postbrief schicken wollten.
Nee, so ähnlich. Also es war ein Paket, das kam per Express und im Tracking stand dann irgendwie so zugestellt an andere anwesende Person Briefkasten.
Sehr gut.
Ja, und also das habe ich halt irgendwie dann auch so vertwittert und dann haben sie mir heute Morgen zurückgeschrieben, ja, sie haben seit 1.7. besteht die Möglichkeit für den Zusteller, dass sie das in den Briefkasten abliefern können, wenn das geht. Also wenn das physikalisch möglich ist. Ja, interessant finde ich an der Tatsache, dass die Post, also erstens, ich finde es gut, dass es so ist, weil ich hätte das Paket sonst nicht bekommen, die hätten es bestimmt wieder in die Filiale zurückgebracht, ich hätte morgen um 11 da anscheinend, na. Also erstmal finde ich es gut, andererseits finde ich es interessant, dass die Post sich einfach so irgendwie das Recht zuspricht, das jetzt auf einmal zu tun, einen nicht mal darüber zu informieren, sondern erst
steht halt after, in den AGBs after the fact. Drin. Hast du die nicht gelesen?
Nein, weil ich habe ja ein Paket bestellt, ja, also ich krieg da keine AGBs zu sehen.
Na, aber hallo.
Von der Post, nein, die hat der andere.
Ja und?
Ja,
naja,
so.
Ist der ja auch, ist ja auch schuld.
Ist ja auch egal, ist ja in dem Falle alles gut. Egal, ja, hat irgendwie dann doch funktioniert, ja.
Andere Personen Briefkasten.
Find ich ja, also gut. Genau, also da haben sie halt anscheinend einfach andere anwesende Personen, genau, haben sie einfach ihr System irgendwie noch nicht drauf geupdatet, dass das diesen einen Text auch kann mit anderer Ort oder ja. So. Was wäre, wenn ich jetzt einen Nachbar hätte, der Briefkasten heißt?
Also in der CT stand ja mal so ein Ding, dass sie der Ablageort in dem Mülleimer war.
Okay. Mm.
Und ja. Das stand dann auch so drin, dummerweise wurde der Mülleimer geleert.
Okay.
Tja. Die Frage ist jetzt, hat er eine Abstellgenehmigung dafür, eine Abstellvereinbarung dafür unterzeichnet?
Genau.
Ihr könnt die Pakete
Post,
immer
die Post
im Mülleimer lagern.
Ja, er meinte nein.
Ja.
Ja, also solche Sachen scheinen auch zu passieren. Gut, kommen wir zu den Picks.
Picks.
iOS-App. Ja, ich habe hier irgendwie so einen Linkbait-Artikel, der ist eigentlich nicht besonders toll. Ich weiß auch, ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen, den zu picken, aber da steht eine Sache drin, die wusste ich noch nicht und die ist ziemlich cool, nämlich man kann iPhone als Wasserwaage benutzen, wenn man in der Kompass-App nach links swiped.
Ja.
Wenn ihr es noch nicht wusstet, also, ich wusste es nicht.
Ja, iOS 7, ja.
Genau, ab iOS 7, dann hat man eine Wasserwaage und da stehen noch irgendwelche anderen Dinge drin, die man, also dass man irgendwie Siri dazu benutzen kann, rauszufinden, welche Flüge denn gerade über einem rumfliegen und so. Kann man sich mal durchlesen. Ich fand das halt ganz interessant, dass man das als Wasserwaage benutzen kann, weil das wusste ich noch nicht und das ist ein sinnvolles Feature. Aber stehen auch noch irgendwelche anderen Dinge drin, wie man Autofokus lockt oder sonst was. Ja. Seid ihr noch da?
Ja.
Ja.
Ah. Wir hören dir zu.
Genau. Dann habe ich fugitive.vim. Das ist ein Vim-Plugin, was Git-Integration in Vim bringt und was vor allem ziemlich cool ist. Man kann irgendwie, da gibt es einen gbrowse-Befehl, mit dem man dann quasi das aktuelle File, was man gerade editiert, auf GitHub aufmachen kann. Das ist ziemlich cool. Man hat Git Diff, man hat irgendwie Git Blame in seinem Editor drin und es funktioniert so ziemlich gut. Daher Git Fugitive, Vim Fugitive ist ein nettes Plugin. Dann habe ich hier auch nochmal vom gleichen Autor Vim Bundler. Das ist einfach, wenn man mit Ruby und Bundler arbeitet, dann kann man da seine Bundler-Geschichten aus Vim rausstarten und hat auch irgendwie ein B-Open und B-Split und B-Tab-Edit-Befehl, um quasi das das Gem-File zu öffnen, in einem Split-Screen zu öffnen oder in einem neuen Tab zu öffnen, was auch ganz praktisch ist. Was habe ich denn noch? Das Game About Squares, das ist so ein nettes Webspiel, wo man irgendwie Vierecke auf Punkte schieben muss, möglichst sinnvoll. Und das ist irgendwie, hat hohes Suchtpotenzial und ist nett gemacht und ist so ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht auf dem Level von 2048 oder so. Vielleicht nicht ganz so süchtig machend, aber auf einem ähnlichen Level.
Ja, also ich finde daran auch diese Geschichtenführung, also dieser Dialog, den das Spiel so manchmal mit einem führt, ganz lustig, wie es einem so das über das Tutorial beibringt. Das ist ganz cool gemacht. Und das funktionierte auch gleich. Also ich hab's auf dem Mobile-Device kennengelernt und da funktioniert das super und hab's dann die Tage erstmal auch auf dem Desktop-Browser getestet und funktioniert auch da super. Macht Spaß.
Ja.
Okay, ich picke Raider. Also ich meine
nicht Twix.
Twix? Naja, ich meine nicht den Schokoriegel, der gerade wieder mal kurzzeitig Raider hieß, aber eigentlich Twix heißen sollte oder so. Also Raider ist ein kleines Tool, was dir unter Linux es erlaubt, eine Festplatte oder ein System, was lauffähig ist, in ein RAID umzuwandeln. Da steckst einfach eine zweite Festplatte rein, sagst Raider da, ich will jetzt mal zum Beispiel ein RAID 1 draus haben, du kannst auch ein RAID 5 oder sowas machen und dann wackelt das Ding los, legt also auf der anderen Festplatte alles Mögliche an, bereitet das vor, dann tauschst du die Festplatten, sagst nochmal Raider run und dann ist hinterher alles so, dass es auf dem RAID läuft.
Raider.
Ja, fand ich eine sehr gute Geschichte, weil sonst muss man mal alles neu installieren, die Daten rüber kopieren oder so. Man sollte natürlich immer trotzdem eine Sicherheitskopie haben von seinen Daten, bevor man so einen Scheiß macht. Aber man versucht es irgendwie selber hinzukriegen, weil es ist ja nicht ganz so trivial. Also man installiert halt neu von vorne und kopiert die Daten nur einfach. Aber so ein lauffähiges System in ein RAID-System umzuwandeln mit einem Pipapo, der kann sich mal Raider angucken.
Raider, ja.
Dann, wenn man mit dem Fahrrad fährt und dann durch Gegenden fährt, die man vielleicht nicht so gut kennt, was ich in letzter Zeit öfter gemacht habe, habe ich tatsächlich im Gegensatz zu Felix, der die App von Google Fahrrad View irgendwie blöd fand, weil die zu ungenau ist. Ich meine, wenn es in der Hosentasche hängt, ist es auch blöd, weil es dir immer zu spät sagst, du sollst jetzt irgendwie rechts oder links abbiegen. Besser wäre irgendwie, wenn dein Telefon direkt sichtbar irgendwo klemmt und eine der billigsten Möglichkeiten, die gut genug, zumindest für meine Zwecke, funktioniert, ist Finn. Das ist so ein kleines Silikon-Nupsi, das ziehst du irgendwie so um deinen Lenker rum und packst dann dein Telefon rein und das hält fest. Und also ich hatte jetzt, es hält sehr fest, manchmal hatte ich aber doch bei einigen Schlaglöchern das Gefühl, dass es ein bisschen zu doll klappert. Vielleicht entweder ist es gar nicht so schlimm. Also ich meine, da gibt es so ein Video, was zeigt irgendwie, dass die Treppen runterfahren und das alles festhält. Von daher wird das bestimmt alles bombenfest sein. Aber es funktioniert genau das, was es soll. Es hält das Ding an seiner Position. Ich kann halt gucken und sehen und fahren. Und wenn mir Google sagt, biege jetzt mal irgendwie in 500 Meter rechts ab, kann ich halt wirklich nochmal gucken, ist es echt die Straße oder doch die nächste oder die davor. Und da kann man schön Fahrrad fahren und doch gucken und sehen und besseres GPS, als wenn es in der Hosentasche rumquatscht nur. Ja, deswegen Finn, so eine kleine Fahrradhalterung aus Silikon, die irgendwie für alle möglichen Smartphones das einfach festhält. Ja, ist nicht irgendwie so ein teures Ding, was dann nur für ein bestimmtes Smartphone funktioniert, sondern halt Billigteil, was bei allen geht. Ich meine, da gibt es noch so eine extra App von denen, die das machen, die soll wohl aber nicht so gut sein. Also man kann sich dann, gibt noch einen extra Gutschein, dass du dir für deine Stadt dann auf diese App irgendwelche Fahrradwege Sachen runterladen kannst. Die schlagen dir dann halt in dieser App für deine Stadt irgendwie tolle Radwege oder sowas vor. Erstens gab es Stuttgart nicht. Und zweitens waren die Kommentare zu der App so schlecht. Wir haben zwar gesagt, dieses Finn ist super gut, aber die App ladet sie euch bitte nicht runter, weil die ist unter aller Sau.
Tut euch das
und
nicht.
Und dann habe ich kurz überlegt, habe sie runtergeladen, habe festgestellt, dass es Stuttgart nicht gibt und habe sie wieder runtergeschmissen. Deswegen kann ich mehr dazu nicht sagen, außer dass die Reviews so schlecht waren. Aber schon gerade deswegen hat es mich fast gereizt, sie auszuprobieren. Aber Stuttgart gab es nicht, deswegen habe ich diesen Gutschein da jetzt auch nicht verwendet. Aber hey, der Finn ist cool, die App vielleicht cool, wissen wir nicht. Und dann gestern habe ich zum ersten Mal das Spiel des Jahres 2014 gespielt. Und zwar ist es Camel Up, also Brettspiel. Und wir haben gestern so einen Brettspielabend gemacht und ich fand das Spiel sehr witzig, weil da muss man irgendwie auf Kamele setzen. So Glücksspiel auf Kamele und die man würfelt dann und die Kamele gehen dann irgendwie so im Kreis. Das Würfeln passiert in so einer Pyramide, ganz witzig gemacht und man wettet dann halt, welches Kamel irgendwie in dieser Runde Erster wird und welches dann in der kompletten, im kompletten Durchgang Erster oder Letzter wird und sammelt dann Cash Moneys ein und der die meisten Cash Moneys hat am Ende, der gewinnt. Lustiges Spielprinzip, wir haben gestern viel gelacht. Und deswegen empfehle ich ihm nochmal Camel Up, das Brettspiel des Jahres 2014. Komisch, 2014 ist noch gar nicht rum, aber trotzdem gibt es schon ein Spiel des Jahres. Naja, wie dem auch sei.
Vielleicht, weil sie, davon ausgehen, dass es nichts Besseres geben wird den Rest des Jahres.
Vielleicht.
Naja, also wenn das ist ja so ein typisches Index-Ding, wenn du irgendwie immer am Anfang des Jahres sagst, das wird 2014 das Spiel des Jahres, dann machst du das nächstes Jahr für 2015 und so weiter.
Vielleicht
die Oscars werden ja auch mitten im Jahr verliehen.
Genau, vielleicht ist das Spiel ja einfach von Mitte des Jahres bis Mitte des Jahres.
Genau.
Also es ist von 2 bis 8 Spielern. Ja, es ist, das Spielprinzip ist nicht wirklich schwer und trotzdem ist es lustig genug. Ja, könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr mal wieder Spiele braucht. Oder was weiß ich, ein Kollege Geburtstag hat oder Family, jemand älter wird und die spielen gerne Brettspiele, ist das ja vielleicht mal ein nettes Geschenk. Okay, sind wir durch? Sind wir durch, oder?
Jo. Sind sowas und durch.
Dann?
Hart durch.
Hart durchgerockt hier durch die Sendung. Dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät. Und wir sehen uns nicht nächste Woche, sondern erst übernächste Woche wieder. Also hören uns. Wir hier sehen uns. Den Flydie sehen wir gerade nicht, weil der zwischendurch abgestürzt ist.
Flydie ist abgestürzt.
Nein.
Also, ja. Ihr hört uns in 2 Wochen wieder. Und bis dahin dann hoffentlich wieder auch mit Felix, der auch vielleicht den Titelboard wieder fixt. Weil jetzt haben wir natürlich ein paar Probleme, das für die vorletzte Woche auseinanderzuhalten. Gut.
Ich hab im Pad noch Protokoll geführt. Da sind auch noch die Vorschläge drin.
Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.